Sonntag, Check 24 Loferstadt. Schön, dass du wieder dabei bist. Länderspielwochenende, heute die zweite Partie nach dem WM-Aus gegen Peru. Das Ganze findet statt in Sinsheim. Gestern die Ankunft der Mannschaft. Viele Fans waren dort, waren begeistert, haben viel Euphorie ausgestrahlt. Und unsere Jungs und der Trainer haben sich keine Blöße gegeben, fleißig Autogramme geschrieben. Sicherlich hat das Spiel am Donnerstag auch Mut gemacht für die Zukunft. Auch darüber werden wir gleich reden. Und wir müssen überprüfen, welche Versprechen auf und außerhalb des Platzes denn erfüllt worden sind bisher. Und unser Dauerbrenner, unser Dauerthema, der Videobeweis. Seit gut einem Jahr in Amt und Würden. Am ersten Spieltag waren wir wieder sprachlos, am zweiten eher beeindruckt. Wir wollen alle offenen Fragen dazu heute hoffentlich beantworten. Mit ihm unter anderem, mit dem Schiri-Boss, mit Lutz-Michael Fröhlich und dem Europameister von 1996, mit Christian Ziege. Guten Morgen, ihr beiden. Jetzt, Michael Wille, wie sehr nervt die Diskussion um die Schiedsrichter und diesen Videobeweis mittlerweile?
Ja, ist schon ein bisschen viel Trubel um dieses Thema Videoassistent. Wir sind super zufrieden, dass wir am letzten Wochenende mal ein super Wochenende hatten. Der Saisonstart war nicht so günstig, aber da kommen wir nachher noch drauf, denke ich.
Als wenn er die Sendung kennen würde, ne? Christian, das Spiel am Donnerstag 0-0, vom Ergebnis her schon mal ganz gut. Wir haben mit der Ochsenabwehr gespielt. Was hältst du von dem System? 4 Innenverteidiger?
Ja, jetzt grundsätzlich nicht so viel, aber ich denke mal, dass der Gedanke dahinter war, erst einmal zu schauen, dass die Abwehr stabil steht. Deswegen 4 Innenverteidiger auf den Positionen. Ich glaube, für Toni Rüdiger war es nicht ganz so einfach auf der linken Seite. Ja,
Außenverteidiger. Mhm.
Aber da war sicherlich der Grundgedanke erstmal die Null.
Safety first, oder? Wie heißt das so schön? Ja. Ja. Gut, ja. Unsere weiteren Gäste heute Morgen. 2-mal Olympiasieger, da hat er noch Bronze bei Olympia gewonnen, 3-mal Weltmeister, das Ganze im Hockey. Moritz Fürste, freue mich sehr. Gestern hat er wieder unzählige Tore vorbereitet. 30 Länderspiele insgesamt, unser Sport1-Experte Mario Basler. Vom Tagesspiegel der Kollege Michael Rosentritt. Und der ehemalige Pressechef vom DFB ist auch wieder da. Harald Stenger.
Hallo.
Und unser Sport1-Experte Marcel Reif. Guten Morgen. Und natürlich Ruth.
Hallo, guten Morgen. Hallo, schönen guten Morgen. Also die erste Bewährungsprobe für den Neustart ist doch schon mal einigermaßen geglückt. Ein unterhaltsames 0-0 gegen den Weltmeister, gute Stimmung im Stadion und die Spieler nehmen sich Zeit, um Autogramme zu schreiben. Trotzdem bleibt in Sachen Fannähe noch Luft nach oben. Warum war denn die komplette Woche über kein Training öffentlich? Die Peruaner haben es doch auch hinbekommen, haben das Abschlusstraining vor den Fans bestritten, also öffentliches Training vor dem Freundschaftsspiel. Bei der Nationalmannschaft war das anders. Das ist die Antwort von Jogi Löw dazu.
Im Abschlusstraining ist sicherlich jetzt nicht unbedingt gerade absolut sinnvoll.
Okay, und warum sind denn die Tickets teilweise so teuer wie für ein Champions-League-Spiel? Und warum ist die Spielansetzung so spät, 20.45 Uhr, wenn doch Kinder zum Beispiel am nächsten Morgen in die Schule müssen? Also noch ein bisschen Luft nach oben. Unsere Frage der Woche: Nimmt der DFB die Wünsche der Fans nicht ernst genug? Rufen Sie uns an unter der 01379011011. Schreiben Sie uns auch wieder via Facebook und Twitter. Und Sie kennen auch schon unser Live-Voting. sport1.de/mittendrin ist auch heute wieder Ihre Adresse, also direkt mit abstimmen. Dankeschön.
Dankeschön, Ruth. 4-1 nach dem WM-Debakel ist gespielt. Es war gar nicht so schlecht. Ein respektables 0:0 gegen den amtierenden Weltmeister Frankreich. Ein Schritt nach vorne, sagen fast alle Beteiligten. Heute das Spiel gegen Peru. Und die einzige Frage, die noch offen ist: Wie läuft der Neuanfang der Nationalmannschaft tatsächlich?
Gute, ja gelöste Stimmung nach der kitzligen Partie gegen den Weltmeister. Und im Duell mit den deutlich schwächeren Peruanern erwartet Bundestrainer Löw jetzt
gleiche Bereitschaft, gleiche Einsatzfreude, gleiche Organisation, gleiche Disziplin, das sind die wichtigen Dinge.
Weitermachen, immer weitermachen, klingt schon ein bisschen danach. Es ist eben ein zähes Ringen um die Neuausrichtung der Nationalmannschaft. Und der, der sie hauptverantwortlich gestalten muss, wusste genau, dass ihn eine Blamage gegen Frankreich zu Fall hätte bringen können. Aber was ist denn nun neu, außer drei Debütanten? Was ist wirklich anders geworden? Ein Stürmerproblem gibt es weiterhin. Gomez zurückgetreten, Wagner dauerhaft verbannt und Reus nicht der richtige Mann.
Ich dachte mal, ganz vorne drin ist es natürlich für mich neu. Klar habe ich in Dortmund in der Vorbereitung gespielt, aber das ist jetzt nicht meine Wunschposition.
Die sogenannte Ochsenabwehr mit vier Innenverteidigern auf einer Linie war schon vor Jahren ein probates Mittel gegen starke Gegner und soll weiterhin die Ausnahme bleiben. Dauerhaft hingegen soll Kimmich auf der Sechserposition verteidigen.
Das hat mir sehr gut gefallen, wie er das interpretiert hat. Damit war ich sehr zufrieden.
Aber neu ist auch das nicht. Denn Kimmich ist ein gelernter Sechser und hoffte seit langem, dass ihn der Bundestrainer auf seine Lieblingsposition stellen würde.
Ja, vor zwei Tagen hat er es mir vor dem Training gesagt, dass er überlegt, mir auf der Sechserposition zu spielen. Und da konnte ich mir ein Grinsen nicht unterdrücken.
Stimmung, wie gesagt, ist gut. Und dennoch steht die Frage im Raum: Hat Löw wirklich für einen Neuanfang gesorgt?
Was hält dein Eindruck nach diesem 0:0?
Das war okay, aber was wollen wir? Daran sind Sie selber schuld. Dass der Kollege Grindel, der DFB-Präsident, hat nach dieser WM gesagt, es muss tiefgreifende Änderungen geben. Bah, denkst du, jawohl, so kann es ja nicht weitergehen. So. Und dann lässt man sich 2,5 Monate Zeit und alle sagen, hier muss ein Neuanfang her. Was hätten wir, wenn wir, stell dir mal vor, Neuanfang, also bei allem Talent, Havertz, Kehrer, Schulz, alles was es so gibt, rein gegen Frankreich, die kommen mit der ganzen Kapelle, dann kriegst du 3 Stück. Weißt du, worüber wir heute hier geredet hätten? Wer wird der neue Bundestrainer? Insofern, aus der Falle kommst du im Moment nicht raus. Wenn diese Mannschaft in Russland aus lauter 35-Jährigen bestanden hätte und man hätte sagen müssen, pass auf, wir müssen den Generationswechsel machen. Mhm. Aber jetzt bringen wir doch. Gomez, selber gesagt, hör auf, reicht. Und dann bringen wir die, von denen du sagst, es war weder das Alter, es war die Einstellung, die hat nicht funktioniert. An der muss sich grundsätzlich erstmal was ändern. Insofern kann ich das verstehen. Das war ein Spiel, um halbwegs gesund rauszukommen gegen Frankreich. Mehr aber auch nicht. Und das war ein Löw-Rettungsspiel.
Also war das Ergebnis, Michael, das Wichtigste?
In dem Spiel auf jeden Fall. Und das muss man vielleicht auch erstmal so hinnehmen. Vielleicht ist man auch unzufrieden, weil man viel Neues nicht gesehen hat. Man hat ja sehr viel mehr Altes gesehen. Es war im Prinzip ein Altanfang. Man hat sich besinnt auf die Zeit, wie wir in Brasilien gespielt haben. 4 Innenverteidiger in der Abwehrkette und Philipp Lahm auf der 6. Jetzt heißt Philipp Lahm Joshua Kimmich. Viel neu war nicht. Aber das kann doch gar nicht sein. Das ist nun mal, das gehört, sage ich mal, zu den Weisheiten des Fußballs. Man kann ja nicht die ganze Mannschaft austauschen. Muss man in dem Fall auch gar nicht. Hier ist, glaube ich, das eigentliche Problem, womit viele Menschen Sorge haben oder auch nicht ganz verstehen, dass an der Spitze, also am Posten des Bundestrainers, keine Veränderung vorgenommen wurde. Ich hätte Joachim Löw eine andere Entscheidung gewünscht nach der Weltmeisterschaft. Mhm. Er hat sich für einen anderen Weg entschieden. Und ich glaube auch, dass er 2 Monate sich Zeit genommen hat, weil er vielleicht darauf gesetzt hat, dass das Fußballvolk vergisst, was er nämlich gleich nach dem K.O. angekündigt hat, tiefgreifende Veränderungen.
Hm. Aber hätte es überhaupt eine Alternative so schnell gegeben, Mario?
Ja, das, die Frage wollte ich jetzt gerade stellen.
Wer Entschuldige, dann habe ich dir das verwendet.
Also wer jetzt nach Jogi machen sollen? Ich glaube, dass die Entscheidung von Jogi richtig war, weiterzumachen, weil wir vergessen ja, der ist 2014 Weltmeister geworden. Also er hat, wir haben über Jahre lang haben wir einen guten Fußball gesehen von unserer Nationalmannschaft. Wir sind Weltmeister geworden. Jetzt vergeigt er mal ein Turnier. Er war ja nicht auf dem Platz gestanden. Der muss den Spielern in den Arsch treten. Da hätte ich mir gewünscht, dass der eine oder andere vielleicht noch mehr zurückgetreten wäre, wie nur zwei, drei Stück. Aber Jogi mache ich überhaupt
keinen Vorwurf. An wen denkst du da?
Bitte?
An wen denkst du da?
Ach, ich hätte mir mal gewünscht, dass Thomas Müller vielleicht sagt. Weil der kickt ja den Ball, flankt er ja im Moment Richtung NASA da noch. Da, zu der ISS. Nein, das ist immer der Trainer immer hinzustellen, der Trainer ist schuld, der Trainer ist immer an allem schuld. Jogi hat für uns die letzten Jahre einen tollen Job gemacht, eine tolle Arbeit geleistet. Jetzt hat es einmal nicht funktioniert und jetzt hätten wir uns gewünscht, dass er zurücktritt. Da muss man mal einen Vorschlag machen. Wer soll es denn machen?
Naja.
Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Seine Dinge, die er bewirkt hat, in allen Ehren. Darum geht's auch gar nicht. Wenn ich mich aber recht erinnere, ist Joachim Löw, glaube ich, auch aus der Beschäftigungslosigkeit damals von Jürgen Klinsmann geholt worden. Es muss auch nicht immer ein großer Name sein oder der 100 Länderspiele in den Beinen hat. Er hat damals, und das war richtig, damals wurden viele gute Fragen gestellt, mit Jürgen Klinsmann, auch mit Oliver Bierhoff. Man hat sich's ans Arbeiten gemacht und man hat wunderbar was geschaffen. Aber irgendwann, leider ist es so, das geht uns ja allen, das kennen wir aus unserem beruflichen Umfeld oder aus dem privaten Umfeld, irgendwann steigt der Erfolg oder die Bedeutung eines Jobs einem zu Kopfe und das vernebelt ein bisschen die Sinne. Denn dass man mit dieser Mannschaft so ausscheidet, das hat, da mache ich nicht den einzelnen Spielern Vorwurf, das ist ganz klar in der Verantwortung des Trainers.
Das sehe ich anders.
Also
das sehe ich auch genau. Komplett anders, weil, also erstmal die Diskussion Neuanfang finde ich, Neuanfang mit wem denn? Sag mir mal drei, vier Namen, wo du sagst, die müssen jetzt
Spieler
unbedingt,
meinst du jetzt,
ja, Spieler, die ne? müssen jetzt unbedingt in die Nationalmannschaft. Die sind so gut, die kann man nicht weglassen, gibt's nicht. Du hast das Problem, dass in der Bundesliga keine Stürmer mehr ausgebildet werden. Also du hast da ein Problem. Du hast auf den Außenverteidigern ein Problem. Jetzt spielen wir mit vier Innenverteidigern. Warum spielen wir das? Weil es keine Außenverteidiger gibt. Das heißt, er hatte überhaupt gar keine Möglichkeiten. Das Einzige, was du vielleicht sagen könntest, ist, du hast so viele gute Innenverteidiger, vielleicht änderst du es in eine Dreierkette und spielst mit offensiven Außenbahn, was auch immer. Aber Jogi Löw, und sicherlich muss er sich der einen oder anderen Kritik stellen, ganz normal, wenn du Letzter wirst, in der Dings, aber ihn auszutauschen, weil das Grundproblem, und das sehe ich genauso wie bei Marcel, Einstellung, Laufbereitschaft, bla bla, die Grundsachen, die haben bei der WM gefehlt. Und nicht, dass wir nicht Fußball spielen können, weil die besten Spieler sind immer noch da und sie werden es auch wieder zeigen und sie haben es ja gestern auch getan. Und dass man in so einem Spiel gegen Frankreich, nach so einer WM, gegen den Weltmeister, der in der vollen Kombo antritt, dann sagt, man muss erstmal schauen, dass das alles in die richtige Richtung wieder geht, finde ich total in Ordnung.
Ich denke, wir sind gut beraten heute, wenn wir hier drüber reden, zu unterscheiden zwischen einem in die Grütze gesetzten Turnier, da ist Löw nicht aus der Verantwortung zu nehmen. Wenn diese Mannschaft das gebracht hätte, was sie kann, es war noch nie so leicht, Weltmeister zu werden, um es mal ganz vorsichtig zu sagen bei diesem Turnier. Wenn diese Mannschaft es gebracht hätte, dafür ist ein Trainer zuständig. Aber ich glaube, es gibt sehr viel strukturelle Dinge. Die kannst du nicht allein an Löw festmachen. Allerdings auch da, ein Bundestrainer darf sehr wohl vorausgehen und in der Liga auch mal sich zeigen und bestimmte Dinge anmahnen. Denn ich glaube, dass wir in der Bundesliga und in unserem Profifußball strukturelle Probleme haben und die anderen uns mittlerweile ein Stückchen weglaufen.
Lass uns mal zum Spiel gehen. Moritz, Kimmich auf der 6. Wie überrascht warst du?
Also,
ist das ein Neuanfang?
Ich muss zunächst mal sagen, dass ich das Spiel nicht gesehen habe, weil Tiger Woods lag gleichzeitig 7 unter nach 9 und da konnte ich nicht wegschalten.
Das gerade, die es nicht wissen,
das ist Golf. War zu aufregend. Das war wirklich zu aufregend.
Hättest du nicht beides gucken können?
Ja, das ist nicht zu abgelenkt. Golf ist ja wirklich so ein Sport, da muss man wirklich ganz fokussiert sein, sonst verpasst man
weil was. Weil da so viel Tempo
drin, ja, das ist so schnell. Aber ich finde spannend, was Christian Ziegler gerade gesagt hat, weil ich glaube, entscheidend ist auch so ein bisschen, dass ich deswegen ist losgelöst mal zu betrachten von diesem einen Spiel. Das ist, natürlich ist das Ergebnis da jetzt erstmal entscheidend, aber man kann doch jetzt nicht wirklich nach diesem einen Spiel, was ein offensichtlicher, hervorragender Auftritt war, sagen, ob der Neuanfang geglückt ist oder nicht. Und was bei der WM das Problem war, wurde gerade beschrieben. Ich glaube, noch ein Punkt kommt dazu. Man unterschätzt, dass die Sportler als Weltmeister in so ein Turnier reingehen, über Jahre guten Fußball spielen. Da sind so ein paar Prozente, die fehlen, die man den Jungs vorwerfen kann und darf und muss. Aber ich halte es für relativ natürlich, dass es sind so ein paar Sachen, da geht man überhöht in Situationen rein und denkt sich, das wird schon klappen, das hat doch vor 4 Jahren auch geklappt. Mhm. Und das sind genau diese kleinen Prozente, wo die Mannschaften, die Jäger sind, dann zuschlagen. Und deswegen ist die WM auch, glaube ich, so ausgegangen, wie sie ausgegangen ist, neben ein paar anderen Aspekten. Aber ich glaube, dass das häufig vergessen wird, dass das am Ende des Tages Jungs sind, die auf dem Platz stehen, die gewinnen wollen, die Gas geben und die Qualität hundertprozentig haben. Sie konnten sie nur in den 3 Spielen leider ja nur.
Also Einstellung ist es nicht, was auch vorgeworfen wird, sondern eher so.
Doch, das
dass
ist
man automatisch nachlässt.
Das ist Einstellung. Ja. Ich bereite mich als Gejagter vielleicht nicht zu 100% genauso darauf vor, wie ich das vor 4 Jahren gemacht habe, wo dieser Gedanke nur in dieses eine Ziel, bei uns Gold, also WM-Titel ging. Und das machst du 4 Jahre später vielleicht nicht mehr mit genau der gleichen Intensität, weil du so ein bisschen nachlässt. Und wenn du nur ein bisschen nachlässt auf dem Niveau, dann kostet dich das so ein Spiel.
Aber da fehlt immer der Begriff Selbstgefälligkeit. Und du warst lange genug dabei. Ist das vorstellbar oder ist das eine der Hauptgründe?
So kam es ja auch rüber, selbst wenn man alles sehr, sehr wohlwollend betrachtet hat. Die Kommentare der Spieler nach den Begegnungen, das ganze desaströse öffentliche Auftreten. Ich glaube, dass das war mit dem Wort Selbstgefälligkeit, auch Sorglosigkeit wurde ja mal zwischendrin genannt, richtig getroffen ist. Also vor jedem Turnier im vergangenen Jahrzehnt wurde gesagt, ach, es geht nicht so weit. Und am Ende waren sie immer mindestens im Halbfinale. Und das hat so dieses System geweckt, wir schaffen es auch diesmal. Und ich muss noch mal sehr deutlich auf den Punkt Einstellung kommen. Also ich glaube, es ist ein echtes Mentalitätsproblem gewesen. Es fehlen so Spieler, die noch 2014 dabei waren, wie Klose, Mertesacker, Lahm, Schweinsteiger. Und die neue Generation, Hummels und Groß, haben aus meiner Sicht auch teilweise sehr selbstgefällig argumentiert. Aber wenn wir jetzt beim Ist-Stand sind und nach vorne schauen, dann muss man zum Beispiel sagen, das, was jetzt auch Mats Hummels in den Interviews in diesen Tagen gesagt hat, auch so, wie er präsent war in der Defensive und Offensive gegen Frankreich, dann muss man sagen, offenbar ist da zumindest ein bisschen was angekommen. Und es war allen klar, und darum bin ich da auch ganz bei dem, was Marcel gesagt hat, und habe mich jetzt auch zunächst mal gar nicht mehr beteiligt. Das war, ob man es wahrhaben will oder nicht, ein Schicksalsspiel von Jogi Löw. Wenn das Ding 0-3 ausgeht, dann diskutieren wir so wie 1998 bei Buddy Vogts nach diesem überragenden Auftritt auf Malta. Gegen Malta und Rumänien, ob der Bundestrainer noch tragbar ist, nachdem er jetzt gerade mit Unterstützung von DFB und DFL wieder so halbwegs etabliert wurde, nachdem er auch die Schuld für das sportliche Versagen auf sich genommen hat. War das jetzt genau die richtige Taktik und Personalentscheidungen? A, sind jetzt keine überragenden und überzeugenden Alternativen da. Und B, ist es so gewesen, er ist von der Qualität des Kaders überzeugt gewesen. Und drum muss man jetzt weitergehen. Aber jedes Spiel, auch das heute Abend gegen Peru, ist schon wieder ein Zitterspiel. Wenn das heute Abend nicht so läuft, haben wir morgen wieder eine ganz andere Diskussion und stellen alles viel mehr in Frage, als wir das jetzt nach dem 0-0 gegen Frankreich
Dann treffen wir uns um 11 wieder am Montagmittag. Also ein bisschen was, das eben schon angesprochen, das hat er ja gemacht. Also die Nummer, du hast ja keine Außenverteidigung mehr. Jetzt spielt Kimmich auf der 6. Jetzt fällt er uns außen auch weg.
Und ja, aber der Punkt ist ja, dass Kimmich ja nie Außenverteidiger war. Also er ist ausgebildet worden als Sechser. Und ich finde, auf der Position ist er am besten aufgehoben. Er ist total aggressiv. Er ist laufstark, er ist zweikampfstark. Er kann den Ball, verliert ihn kaum. Er hat nicht das Schnelligkeitsproblem wie auf der Außenbahn, weil er ist jetzt nicht der Schnellste, wenn dann so ein Mbappé kommt oder wer auch immer da kommt. Und das ist so eine Position, wo du jemanden brauchst, der genau das, vielleicht jetzt kommen die, die sagen, er ist nicht groß genug für die Sechserposition. Ich glaube, dass er da clever genug ist.
Muss man so groß sein?
es gibt viele da, die immer sagen, auf gewissen Positionen muss man eine gewisse Größe haben. Aber mit
die
dem
Franzosen haben Kanté, ne?
Ich finde, das ist genau der Punkt. Und Joshua bringt auf dieser Position alles mit. So, ich habe es eben gerade gesagt. Das Einzige, was ich sage, wenn du als Bundestrainer bist, du darauf angewiesen, welche Spieler sind die besten, die du einlädst. Und dann hast du, jetzt sind 6 Innenverteidiger, glaube ich, dabei. Dann hast du aber noch 1 oder 2, die es auch spielen könnten. Das heißt, du hast richtig gute Innenverteidiger. Das Problem für mich bei der WM war in der Tat, dass wir im Zentrum brutal offen waren, wenn wir den Ball verloren haben. Das heißt im Mittelfeld.
Sehr anfällig, ne?
Mit Joshua Kimmich. Erste Lösung, dass du sagst, da ist jemand, der bleibt da, der hält die Position und unterstützt. Spielst du dahinter mit 3 Innenverteidigern, hast du das Zentrum zu. Da kann auch mal einer rausrücken, weil dann hast du immer noch 2 in der Mitte. Und du kannst die Außenbahn mit Leuten besetzen, die vielleicht in der Defensive, vor der WM war das Thema so Caligiuri, wo alle gesagt haben, der muss mit. Der spielt im Verein und wenn du die Bundesliga anschaust, wie viele Mannschaften spielen mittlerweile mit der Dreierkette und haben eben diese Position, wo du sagst, da kannst du auch mal einen einladen, der defensiv nicht so stark ist. Weil Fakt ist, ich habe heute versucht, jemanden zu finden, wo du sagst, Außenverteidiger, Niveau Nationalmannschaft in Deutschland, ich habe keinen gefunden.
Gut, dann spielen wir nur noch durch die Mitte, ist doch in Ordnung, oder?
Bitte nee, aber ich finde, das sind dann so Ansätze, klar, der Junge gibt von 80 Millionen Tipps, wie er was machen soll. Aber für mich ist halt augenscheinlich, dass du im Zentrum in der Defensive brutal gute Spieler hast. Allein Bayern mit Süle, Boateng und Hummels. Dann hast du Rüdiger, dann hast du Tah, du hast Ginter. Vielleicht hat der eine oder andere noch einen auf dem Schirm, aber du hast schon mal da im Zentrum richtig gute Leute. Und wenn du darauf aufbaust, dann kannst du aus meiner Sicht die Außenposition wesentlich offensiver besetzen. Mhm. Nehmen wir Julian Brandt, der auch gehen kann, der dann abgeschirmt wird. Also du hast die Möglichkeit. Er muss auf das reagieren, was in der Bundesliga im Moment nicht nachkommt. Für mich Außenverteidiger und Mittelstürmer.
Gutes Stichwort. Julian Brandt oder auch einen anderen haben wir vermisst. Ne? Gut, nämlich?
Leroy Sané hat zumindest einen Kurzeinsatz bekommen. Er ist ja auch einer, den man so zu den jungen Talenten zählen kann, auf die man wirklich dann in der Zukunft auch setzen könnte. Also 22 Jahre jung, hat ja eine überragende Saison gespielt bei Manchester City, war der Jungspieler der Premier League, wurde dann ja von Jogi Löw nicht für die WM berücksichtigt und scheint charakterlich ein bisschen schwierig zu sein. Pep Guardiola hat ihn auch jüngst aus dem Kader gestrichen. Anscheinend eine zu lasche Einstellung. Aber dass er jetzt von der Nationalmannschaft abgereist ist, das hatte auch wirklich einen triftigen Grund. Und seine Freundin hat das erste gemeinsame Kind zur Welt gebracht, eine Tochter. Und da hat sich Leroy Sané auch über Twitter gemeldet und freut sich da wahnsinnig, ist glücklich. Mutter und Kind sind auch wohl auf. Und er bedankt sich auch nochmal ausdrücklich beim DFB-Team und beim Trainer Jogi Löw, dass er eben so kurzfristig freigestellt wurde. Also er wird heute gegen Peru nicht dabei sein. Aber er hatte auch gegen Frankreich eben nur einen Kurzeinsatz, ist in der 83. Minute eingewechselt worden. Warum, ja, wird dann so jemand eigentlich nicht früher ins Team geholt und man setzt dann eben auf so ein junges Talent? Diese Frage gerne mal in die Runde.
Ich weiß schon, was ihr beiden wieder sagen wollt. Das Ergebnis war das Wichtigste. Das hat so weit hingehauen.
Also erstens, das habe ich nicht so ganz verstanden. Es gab sicher eine Diskussion um Sané, warum nimmt er ihn nicht mit? So, und den 9 Minuten dann reinbringen. Also was in den 9 Minuten muss er zeigen, dass er bei der WM Deutschland zum Weltmeister gemacht hätte. Das bringt nichts. Bringt ihm nichts und der Mannschaft nichts. Also das löst das Problem nicht. Warum er ihn nicht mitgenommen hat, verstehe ich nicht, weil ich glaube, das sind 23 Mann. Da gibt es auch eine innere Hygiene in so einer Gruppe. Wenn so ein junger Mensch unter Umständen vielleicht ein überbordendes Selbstbewusstsein hat, dann kann man, soviel ich weiß, ich habe manches Training auch früher beobachtet, also früher war es wenigstens so, glaube ich, dann sind ein paar Ältere, haben dafür gesorgt, dass es über eine leichte Knöchelprellung auch im Kopf ankommt. Also das hätte ich mir gewünscht.
Ich hätte mir gewünscht, dass Löw sich das traut, so einen mitzunehmen, den du dann dort 10 Minuten reinschmeißen kannst. Aber jetzt ist es eine Grundsatzfrage. Der wird kommen, ganz sicher, glaube ich. Das sind Spieler, die brauchst du. Du brauchst ein bisschen was Anarchisches. Aber gegen Frankreich jetzt, er spielt viel noch Kinderfußball.
Also, ja, aber du riskiert, kannst deine Offensive doch ruhig wechseln in so einem Spiel, oder? Dadurch schwächst du die Defensive nicht?
Gegen Frankreich schwächst du mit jedem, der nicht voll tickt und nicht diszipliniert das Ding auf 0-0 spielt, schwächst du
das Ergebnis. Und das, darum ging es, um nichts anderes.
Es bringt uns aus meiner Sicht jetzt überhaupt nichts mehr zu diskutieren, ob Sané mitgesollt hätte zur WM oder nicht. Es ist bekannt, dass Jogi Löw das Prinzip hat, nicht die 23 besten Spieler, sondern die 23 Spieler, die am besten zusammenpassen. Und da war und ist Sané ein Unsicherheitsfaktor aufgrund seines, ich sage jetzt, sozialen Verhaltens auch im Team. Dass er ein großes Talent hat, ist unbestritten. Ihm gehört auch die Zukunft. Na, eins will ich jetzt an dem Punkt auch noch mal einbringen. Es ist ja auch gut, wenn so die Älteren mal die Jüngeren ein bisschen kritisieren oder an die Hand nehmen. Ja, ich fand es jetzt wieder relativ unglücklich von Toni Kroos, sich da so als Oberlehrer hinzustellen in der Pressekonferenz vor dem Frankreich-Spiel und nochmal zu sagen, dass man ihn immer dran erinnern muss, dass er Talent hat und das auch einbringen muss. Er hat sich auch in Trainingseinheiten bei Spielen bisher nicht empfohlen, aber man muss jetzt auch Acht geben bei allem, was diskutiert wird, dass man ihn nicht vorab zum Sozialfall macht.
Ja, aber ich finde jetzt, dass der Toni Kroos da was sagt, glaube, der hat allen Recht, also das ganze Recht, das zu tun. Er ist ein erfahrener Spieler und ich denke immer, dass wir nur draußen immer nur die Spitze von dem Ganzen mitbekommen. Und wenn so ein junger Kerl, der eine überragende Saison bei Man City gespielt hat, wo du sagst, verständlicherweise würde dann aussagen, warum nimmst du den nicht mit, der reißt immer eine Abwehr auf, es dann aber mehr oder weniger herauskommt, dass auch durch Aussagen von Spielern dass das vom Kopf her nicht passt, dann finde ich, dann hast du als älterer Spieler auch das Recht, das mal anzusprechen. Jetzt bin ich ganz ehrlich, in Manchester City hat er noch nicht ein Spiel von Anfang an gemacht, jetzt war er gar nicht im Kader. Wir haben bei der WM, vor der WM, nach der WM davon gesprochen, Thema Manuel Neuer, wer auch immer, aus Leistungsgründen müsste der und der spielen. Jetzt muss ich sagen, aus Leistungsgründen im Moment ist er nicht gut genug, weil er spielt nicht mehr in seinem Verein.
Wir reden gleich weiter noch über die Offensive und auch andere Themen. Bei der Nationalmannschaft, die wollten ja auf die Fans zugehen. Ob das wirklich so war, wird uns gleich unser Nationalmannschaftsreporter Jochen Stutzki verraten. Der ist vor Ort beim Team. Kurze Pause. Und Band live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen beim Check 24 Doppelpass. So, das Verhältnis des DFB zu den Fans, das bleibt schwierig. Die Nationalmannschaft hängt sich am Platz wieder voll rein, aber die Distanz zwischen den Funktionären und der Basis ist immer noch sehr groß. Und nach der WM hat der DFB einige Chancen verpasst, das zu ändern. So schaut's aus.
Wir nehmen wohlwollend zur Kenntnis, sie kämpfen wieder. Seit sie keine Weltmeister mehr sind, sondern WM-Versager, geben sie wieder Vollgas. Recht so. Aber was ist eigentlich mit der vielbeschworenen Nähe zum Fan? Da war doch was.
Ich möchte halt jetzt schon darauf hinweisen, dass der September natürlich ein besonderer Moment ist, eine besondere Situation. Wir haben nur ganz wenig Zeit.
Oh, das ist aber schade, der böse September. Warum ist es eigentlich nicht möglich, vor dem Blockbuster-Spiel gegen Peru ein öffentliches Training durchzuführen? So als kleines Zeichen des guten Willens für die Fans. Bei den Peruanern durfte jeder zuschauen.
Wir haben nur ganz wenig Zeit.
Und die Zeichen der Zeit wieder mal nicht erkannt. Der DFB zeigt einmal mehr, dass er so flexibel ist wie eine nordafrikanische Wanderdüne. So schaut's aus. Seit Monaten stockt übrigens der Vorverkauf für das Länderspiel gegen Peru. Der Grund? Eintrittspreise zwischen 25 und 80 Euro. Das ist mal ein schönes Statement für die Liebe zum Fan. Wucherpreise und dann als Zugabe eine Anstoßzeit am Sonntagabend um 20.45 Uhr.
Das ist schade, weil viele nicht kommen können. Vor allem können Kinder nicht kommen.
Du kriegst die Bude kaum voll. Also warum nicht als symbolische Geste der neuen Nähe zum Fan ein Preisnachlass um 50%? Oder wird dann in Frankfurt gleich das Wasser abgestellt? So schaut's aus. Der Bundestrainer scheint seine Lektion gelernt zu haben. Er lässt sich neuerdings wieder in den Stadien sehen, zeigt demonstrativ Präsenz und wirkt auf seine alten Tage lernfähig. Eine Eigenschaft, die man nicht jedem DFB-Entscheidungsträger unterstellen möchte.
Nicht von Stimmungen und Emotionen leiten zu lassen, systematisch zu analysieren, mit verschiedenen Stakeholdern auch zu sprechen.
Zur Erklärung, Stakeholder sind keine Fleischzangen. Stakeholder sind die Interessensgruppen rund um die Nationalmannschaft, also Sponsoren, Wirtschaftspartner etc. Und mit denen will sich Bierhoff zusammensetzen. Aber eines haben Bierhoff und Grindel, das zeigt die unglückliche Organisation rund um das Peru-Spiel, eindeutig vergessen. Die wichtigsten Stakeholder des DFB sind die Fans. So schaut's nämlich aus.
Mario, wie schaut's denn nun wirklich aus? Wie schaut's denn nun wirklich aus?
Die Diskussion haben wir schon sehr lange. Ich frage schon seit mehreren Jahren, dass die Fans mittlerweile nur noch missbraucht werden. Missbraucht werden in dem Sinne, du kannst heute einen Trikot kaufen, das kostet 160 Euro, da sind die Unterschriften schon drauf. Du kommst an die Spieler nicht mehr ran, weil sie abgeschirmt sind, weil kein oder nicht öffentliches Training ist. Bei uns, du weißt es, Christian weiß es auch, wir sind zum Trainingsplatz gefahren, haben das Auto abgestellt, da standen die Fans schon, konnten wir noch Bilder machen, konnten vorher noch unterschreiben. Heute fahren sie in die Tiefgarage rein, gehen in ihre Kabine rein. Ich finde es katastrophal, wie sich das entwickelt hat. Der Fan wird nur noch benutzt. Man muss horrende Preise bezahlen für ein Stadion. Ja. Die brauchen das Geld gar nicht mehr von den Fans. Sie können die Preise auch runter machen, weil die Sponsoren, egal wie sie heißen, die zahlen ja mehrere Millionen mittlerweile. Ja, vor 20 Jahren hat man noch Eintrittsgeld gebraucht der Fans, der Zuschauer.
Ja.
Heute sollen sie nur noch Stadion füllen, sollen Stimmung machen. Und ich glaube, ob das beim DFB oder auch in den Bundesliga-Stadien ist, die Champions League, das ist einfach nur noch Gelddruckmaschinen. Und die Leidtragenden sind die Fans, die sparen müssen, um ins Stadion gehen zu können, um ihren Lieblingssport zu sehen, Fußball. Und das tut mir eigentlich für die Fans leid, weil sie werden für mich nur noch...
Sollen Sie machen?
Ich finde es überhaupt nicht schwer, diese Nähe herzustellen. Du hast es angesprochen, Mario, bei uns war es, wir haben auch Nationalmannschaft gespielt, wir haben auch uns vorbereitet auf eine EM, auf eine WM. Es war immer so, dass es selbst in England oder Nordirland, wenn irgendwas war und Fans mitgereist sind, dass es ein öffentliches Training gab im kleinen Stadion, wo die Leute da zuschauen konnten.
Wir waren sogar im Hotel, wo jeden Tag eine Hochzeit war. Ja, die Engländer haben nur gefeiert. Weißt du?
Dann hast du danach die Möglichkeit, Autogrammwünsche zu erfüllen und schon hast du eine Fan-Nähe. Und das Zweite ist, und das kann ja wohl auch nicht das große Thema sein, dass du sagst, du verabredest dich mit den Fernsehanstalten, dass du sagst, 20.45 Uhr am Sonntag ist für viele nicht machbar. Und gerade, wie es gerade angesprochen wurde, gerade für Kinder, die ja nun mal, wie man das jetzt gerade an den Bildern gesehen haben, wo sie gekommen sind, viele Kinder, die auch alle schon verziehen haben, was passiert ist. Das sind ihre Idole, die wollen sie halt einfach mal aus der Nähe sehen und ein Foto machen, ein Autogramm. Das kann aus meiner Sicht keine große Sache sein.
Ich stimme zu. Für mich gibt es ja nicht nur eine geografische Nähe. Also das ist das eine. Hm. Und richtig ist, ich glaube, Joachim Löw hat ja angekündigt, bei dem Oktoberländerspiel und im November wieder ein öffentliches Training zu machen. Eine Nähe, eine Identifikation ergibt sich ja auch über Leistung, über Erfolg und wie ich auftrete als Mannschaft. Und insofern hat das Spiel schon wieder etwas bewirkt, weil es wieder gezeigt hat, den Fans, den deutschen Fußballfans, ja, da ist wieder eine Mannschaft, die geben sich Mühe, da ist Leidenschaft und Hingabe drin. Auch das hat etwas mit Nähe zu tun, ob ich mich mit jemand identifizieren kann.
Ich finde auch, vor allem das Wort wieder Nähe wiederherstellen stört mich dabei, weil Mario hat es eben geschildert, du kannst ja nur was wiederherstellen, was mal da war. Ja. In der heutigen Zeit ist doch keine echte Nähe mehr da. Das Einzige, was noch passiert ist, dass Social Media es vorgaukelt, weil die Spieler posten was auf Instagram. Wir sehen das alle und ganz, ganz viele Kids zu Hause haben wirklich das Gefühl, hey Mensch, mein Kumpel Hummels hat gerade hier gepostet, der ist jetzt gerade hier beim Training. Erzählen das ihren Eltern, denken, da ist tatsächlich eine Nähe da, weil das ja auch so vor... wie gesagt, wirklich gegaukelt wird. Und dann geht er am Platz an dem vorbei und guckt ihn nicht an und denkt, hey, wir haben doch eben gerade noch bei Instagram miteinander, wieso sprichst du denn jetzt nicht mit mir? Und das ist echt ein Riesenproblem.
Ja, warte kurz, wir haben nicht so viel Geld wie der DFB. Ne? Wir müssen einen Spot machen, dann sind wir wieder da. Also zum öffentliches Training.
Also ich widerspreche dem Moritz Fürste massiv. Natürlich geht es darum, um Nähe wiederherzustellen zu den Fans. Wenn ich daran denke, was zu eurer Zeit war, das waren ja ganz andere Voraussetzungen. Aber auch bei der WM 2006 gab es noch Nähe zu den Fans. Und das ist speziell nach dem WM-Titelgewinn, als man auch aus einer gewissen Position der Stärke, man könnte auch sagen, der Arroganz manches nochmal neu bewertet hat, massiv abgebaut worden. Ich finde, das ist fahrlässig. Also als ich im Fernsehen das Trainingslager in Eppan gesehen habe, das Hotel, was ich sehr gut kenne, und da waren so schwarze Planen, dass man ja nicht die Hoteltür sehen konnte. Da habe ich gedacht, was richten die sich da eigentlich für eine Trutzburg ein? Und dass Oliver Bierhoff das gesagt hat, war wichtig und gut, aber an dieser Stelle wird der DFB an seine Grenzen kommen. Ich weiß das ja aus meiner Zeit als Pressechef. Da gibt ein Spieler wie Lukas Podolski 100 Autogramme und der 101. bekommt keins, weil er dann wirklich zum Essen gehen will. Und dann ist er unzufrieden und es kommt ein Beschwerdebrief. Ich glaube, das Einzige, wo man sich jetzt ganz klar festlegen kann, und darum war das jetzt auch schon vor München ein Fehler, ist, dass man sagt, öffentliches Training. Öffentliches Training heißt, das ist ein organisatorischer, auch finanzieller Aufwand, der knapp unter der Organisation eines Länderspiels ist, wenn zum Beispiel, wie das rund um die WM 2006 geschehen ist, 40.000 zum Training ins Stadion kommen. Aber das ist die einzige Möglichkeit, das zu dokumentieren. Ich habe einen ganz klaren Vorschlag, bevor du mir das Wort nimmst.
Nein, ich wollte den Bundestrainer nur sagen.
Man muss jetzt eins machen und muss sich da wirklich bekennen und festlegen. Ab den nächsten Länderspielen im Oktober gehört es dazu, einmal vor einem Länderspielblock ein öffentliches Training mit allem drum und dran zu machen. Und dann ist die Argumentation, es ist zu laut im Stadion und die Spieler können nicht konzentriert genug trainieren und was nicht all. Das sticht alles nicht. Einmal pro Länderspielblock als feste Verpflichtung eine öffentliche Trainingseinheit.
So, Marcel, jetzt hören wir uns an, was Jogi Löw als Begründung angegeben hat auf der Pressekonferenz.
Intern haben wir vereinbart, dass wir Oktober, November öffentliches Training machen, dass wir in der ersten Woche jetzt nicht, in die ersten zwei, drei Tage vorm Spiel gegen Frankreich waren wichtig. Die Mannschaft war zum ersten Mal wieder zusammen und heute sind wir nach Sinsheim gekommen. Abschlusstraining, im Abschlusstraining ist sicherlich jetzt nicht unbedingt gerade absolut sinnvoll, weil das letzte Training, weil wir hatten ja gestern nur mit einem Teil trainiert, diejenigen, die gespielt haben, waren nicht auf dem Platz. Also heute das erste oder gemeinsame oder letzte gemeinsame Training vorm Spiel morgen. Und Abschlusstraining bietet sich jetzt nicht gerade dazu an, ein öffentliches Training zu machen. Im Oktober und im November haben wir uns das vorgenommen, da werden wir das auch machen, ein bisschen vor dem Spiel, 3-4 Tage vor dem Spiel dann jeweils.
Komm, Marcel, jetzt kommst du.
Ich kann ihm das Stück folgen. Wenn du in Sinsheim nur noch ein Training hast, sag ich, obwohl das große Geheimnis, dass wir keine Außenverteidiger haben und keine Mittelstürmer, dass wir dem Gegner vielleicht auch vor diesem Abschlusstraining schon gedämmert haben. Die Mexikaner wussten offenbar besser, was wir spielen können und nicht als wir selber bei dem WM-Turnier. Also so ein Abschlusstraining verstehe ich, komm, das ist okay. Gegen Frankreich, auch das kann ich noch nachvollziehen in der Gesamtparanoia. Wenn das Ding schief geht, haben wir hier ein explodiert das Ganze, kann ich noch nachvollziehen. Ab von nun an im Deutschen, nach diesem Sinsheim-Spiel, wäre ich äußerst dankbar, wenn wir dieses Schwachsinnsthema nicht nochmal diskutieren müssten, dass es kein Training gibt. Es war ja auch viel Denkungsart dahinter. Also es gibt eine Pressekonferenz in Eppan, da geht es darum, um den Kader. Da dürfen keine Nachfragen gestellt werden. Seid ihr eigentlich verrückt geworden oder was? Da sitzt, das ist doch, du willst wissen, 23 Mann, dann begründest du, warum? Sag, nee, du musst ja nicht ins Detail gehen. Aber du kannst doch nicht einfach sagen, hier wird wie in Nordkorea, wird verkündet und damit hat es sich und ihr dürft keine Nachfragen stellen. Die fahren mit dem Fahrrad durch schwarze Plan durch in Eppan. 8 Wochen, die langweilen sich zu Tode in dieser sehr schönen Gegend. Es ist 8 Wochen bis zur WM. Da schaffst du es nicht ein, zweimal, ohne schwarze Plane da durchzufahren. Das ist das, das ganze Denken musst du aufbrechen. Das eine Training mehr oder weniger nicht, sondern vom Grundsatz her.
Wobei
lass uns mal wieder auf diesen Planeten zurückkehren.
Wobei ein Abschlusstraining, das wisst ihr beide auch, da passiert ja nichts. Ne?
Ich meine, 5-2 und Torschuss.
Sehr gut, Thomas, Marcel, siehst du, Thomas, du kennst dich aus.
Ja, Jogi hat es ja selbst gesagt, also das Abschlusstraining,
wenn sagt, er das so haben will, ist auch in Ordnung. Eine, ne?
Ja. Das kann man noch verstehen.
Ja.
Aber wenn er doch sagt, 2 Tage nach dem Spiel, nach Frankreich, hat die Mannschaft, die gespielt haben, sind ausgelaufen, die anderen haben ein bisschen trainiert. Ja, warum lasse ich dann da nicht die Fans zu? Da mache ich doch sowieso nichts. Wenn doch die Mannschaft, die 11 oder 12, 13, 14, die gespielt haben, wenn die sowieso nur Fahrrad fahren gehen irgendwo oder im Wellnessbereich sitzen, ihre Kopfhörer aufhaben, ja. Facebook noch ein bisschen bedienen, da kann doch die anderen 10, die noch auf dem Platz sind, da gebe ich doch den Fans die Möglichkeit, wenigstens denen ein bisschen zuzugucken. Weil was machen die denn da? Was
Mario, machen die? Aber dann sagen die Leute wieder, ja. Jetzt macht er ein Abschlusstraining, aber nur mit der B, ja. Mit der B-Truppe. Also die wollen sie alle sehen, auch die Großen.
Aber wann sind sie denn? Am Dienstag haben sie sich getroffen?
Ja.
Am Montagabend
haben sie sich getroffen. Es war jetzt, Christian, jetzt, vor dem Frankreich-Spiel.
Alles nochmal. Gut.
Das aber ist eine Paranoia-Situation.
Hundertprozentig. Aber gerade, weil er sagt, es ist das erste Spiel nach dem, wo es nicht so gelaufen ist.
Wiedergutmachung,
Stichwort. Du brauchst die Zeit, die er sagt, weil du willst es ja vernünftig dann angehen gegen Frankreich. Warum kann man denn in Himmels, um Himmels willen nicht sagen, wir treffen uns am Sonntag? Dann hast du erstens noch mehr Zeit. Du bedienst das am Sonntag, hast Montag, Dienstag, Mittwoch, hast noch einen Tag mehr, um dich auf das Spiel vorzubereiten. Ich finde, das ist doch keine große Sache. Und das Thema Zeit für dich selber bedienst du auch noch mit der Mannschaft.
Also was mir positiv eben aufgefallen ist, wenn man auch gerade noch die Bilder sieht in Sinsheim von der Ankunft, wo ja wahnsinnig schon am Flughafen ging das los, aber auch am Hotel, dass offensichtlich auch 1-2 Spieler so ein bisschen begriffen haben, dass von ihnen auch ein bisschen was abhängt. Ich fand es angenehm, dass manch ein Spieler die Sonnenbrille abgenommen hat und den Kopfhörer mal abgenommen hat. Und Wahnsinn. War im Prinzip, ja, es ist so.
Also
es
ist ja Wahnsinn.
Es ist so. Ja, das, ich, die Reaktion, aber so weit die Reaktion.
Ja, schon, dass wir uns ja, über das Normale
so. Ist
freuen
so.
Und das als was Besonderes herausstellen.
Ja. Moritz, seid ihr auch immer, habt ihr auch dieses auch Handy, das überhaupt nicht an ist, aber...
Ja, mit Maske auch häufig.
Ja. Habt ihr das auch so gehabt? Oder?
Klar.
Okay.
Wie klar?
Ja, ich glaube, das ist da bei uns genauso wie bei den Jungs auch. Ob wir es jetzt gut oder schlecht finden, da die Kopfhörer im Bus und nur, dass bei uns keine Leute zugucken.
Also so. Also, so eine Unterhaltung gibt's gar nicht mehr, ne? Oder
hast ja
schreibt man sich über das Handy, ne? Ja, auch wenn man im Bus nebeneinander sitzt?
Nein, oder? Natürlich nicht. Aber ja, es hat sich so entwickelt, so ist es heute. Und ich weiß nicht, ob es so viel Sinn macht, darüber zu diskutieren, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ich glaube, da hat jeder seine Meinung zu. Es ist mit sich und wir müssen überlegen, wie wir mit der Situation umgehen und wie man das so aufweicht, dass wir uns dann wieder freuen können, dass die Sonnenbrillen abgesetzt wurden.
Also vielleicht noch ein Satz zu dem, was Christian gesagt hat. Ich glaube auch, dass vorher in München so eine Art Unsicherheit herrschte, wenn sie ein öffentliches Training machen, dass da gar nicht so viel kommen, wie das vielleicht erwartet wird und dass es vielleicht Pfiffe gibt, denn wir müssen, das hat Dr. Rainer Koch neulich erzählt, ist gar nicht so richtig durchgekommen, wir müssen sehen für das Spiel in München, was dann ausverkauft war, wurden 26.000 Tickets an Jugend- und Schülermannschaften über den Bayerischen Verband verkauft. Da sieht man, dass der ganz große Boom ja nicht da ist. Und Sinsheim mit seinen 25.000 Zuschauern wurde die vorige Woche in letzter Sekunde ausverkauft. Also ich bleibe dabei, sie sollen wieder auf den Boden der Tatsachen kommen. Das ist nach Brasilien verloren gegangen und sollen sich ganz normal verhalten. Und dazu gehört vor jedem Länderspielblock ein ordentlich organisiertes öffentliches Training mit der kompletten Mannschaft, wo auch die ganzen Stars und Stanchen dabei sind und nicht nur die, die sich gerade auslaufen.
Das machen Sie doch hin.
Wir reden gleich über den Videobeweis. Der Schiedsrichter ist da. Lützengel fröhlich steht uns Rede und Antwort. Und vorher haben Sie noch die Chance auf 100.000 Euro. Nutzen Sie die. Viel Glück. Bis gleich. Hallo. Kaya von Arnold und Bent, live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen beim Check 24 Doppelpass. Heute Abend in Sinsheim also das Spiel, das Länderspiel gegen Peru. Mario, Ticketpreise war auch mal so ein Thema. Hätte man zur Wiedergutmachung nicht auch, ich will nicht sagen Freikarten verschenken können, aber vielleicht mal ein bisschen niedriger ansetzen können?
In Sinsheim hätte man mehr verlangen können. Hätte man die Preise höher machen können, so auf 300, 400 Euro.
Und 22 Uhr anpfeifen können.
Marcel und ich haben gerade draußen drüber gesprochen. Also wenn du nichts gegen Sinsheim, schönes Stadion, 28.000 Zuschauer oder 26, keine Ahnung. Vielleicht passen auch 32 rein, aber da hätte man vielleicht mal als DFB, wobei der DFB braucht ja viel Geld, die haben ja nichts. Und deswegen, man hätte vielleicht mal die eine oder andere Freikarte machen können oder vielleicht sagen können, jede Karte kostet 10 Euro.
Zu drastisch? Nein, es
geht um ein Problem, das hat der Mario vorhin angesprochen schon mal. Es geht um ein Problem, man kann die Leute nicht doppelt abkassieren. Wenn ich sage, ich hänge in Verträgen mit dem Fernsehen, von dem ich sehr viel Geld kriege, muss ich natürlich auch die Regeln einhalten. Wenn die sagen, wir spielen 2045, ist das so. Inzwischen mischt auch die UEFA mit, ich hänge in Verträgen. Man kann das beklagen.
Auch bei Freundschaftsspielen?
Bei Freundschaftsspielen ist was anderes. Ja, und wenn man dann sagt, okay, wir haben schon...
Du kannst doch nicht, RTL zahlt ein Vermögen für diese Rechte, die wollen Primetime senden. Also das,
so, aber dann musste man in der Konsequenz sagen, okay, dafür machen wir aber wirklich moderate Preise und versuchen es einzuermöglichen, wenn es auch dann nicht eben für 12- und 11- und 10-Jährige geht. Und dann, ich meine, dieser eine Familien, ich glaube, das Spiel vor der WM in Leverkusen gegen Saudi-Arabien war wohl als Familien. Das ist um 18 Uhr. Das ist ehrlich gesagt ein bisschen wenig. Also man muss irgendwie sagen, entweder wir ändern ein bisschen was an den Uhrzeiten, so wo es geht, bei den frei verhandelbaren Spielen, oder aber ich gehe mit den Preisen runter.
Und in den frei verhandelbaren kannst du sehr wohl in Zukunft sagen, pass auf, wir nicht alle Spiele gehen in die Primetime. Die Spiele, die sowieso schon wie gegen Peru machen wir.
Ach, hast du gegen Peru?
Nicht, ich liebe Peru. Wunderschönes Land.
Ja,
aber Reisen. Heute in Sinsheim, das habe ich etwas Mühe. Aber ist ja best.
Ich finde, dass ich
18 Uhr, ja, damit wirklich eine andere Klientel auch die Chance hat zu sehen. Wenn ein Fernsehsender das nicht haben will, dann wird sich ein anderer finden. Also du kannst natürlich nicht die Preise nehmen wie für ein 20.45 Uhr Spiel, aber so ist die freie Marktwirtschaft, ganz einfach. Du musst selber wissen, was du willst. Und mit den Preisen runter bei solchen Spielen und mit der Anschlusszeit. Das ist nicht völlig verquer gedacht, denke ich. Nicht.
Darf ich nochmal noch eine Erläuterung pro DFB machen? Die Planung für dieses Spiel ist natürlich in der guten alten Zeit vor der WM in Russland gemacht worden. Und da wurden alle Rahmenbedingungen festgelegt. Ich glaube, mit Beginn des Jahres 2019 wird man, was Ticketpreise und Anstoßzeiten bei allen Verpflichtungen auch zum Fernsehen, das überprüfen können, was Oliver Bierhoff mit dem Stichwort Fan-Nähe gemeint hat. Alle Spiele in diesem Jahr sind langfristig auf die Schiene und da fehlt natürlich auch ein Stück Flexibilität.
Die gute alte Zeit ist aber seit der WM vorbei, Harald.
Ja, aber die Planungen für Sinsheim wurden noch vor Russland gemacht.
Das habe ich verstanden.
So, aber und jetzt
warum
fehlt natürlich
kann ich
die Flexibilität.
Nichts ändern?
Ab 2019 müssen sie an dem, was sie, also an dem gemessen werden, welche Taten auf ihre Worte gefolgt sind. Und jetzt läuft es halt noch so, wie man das gedacht hat. Man könne auftreten, als man einstmals Weltmeister war und dann nicht diesen grandiosen Auftritt in Russland und das tolle Auftreten im Plattenbauparadies von Watotinki.
Aber nochmal, das leuchtet mir nicht ganz ein. Warum kann ich nicht eher spielen um 19 Uhr?
Thomas, dann gehe
ich
zu RTL hin. Sie bei RTL aus dem Fenster springen, die haben Verträge auch mit ihren Werbepartnern. Du kannst nicht sagen, das ist vor Primetime. Primetime ist ab 20 Uhr, machen die einen riesen Wirbel um diesen Kick. Heute Abend, wenn du das siehst, wirst du denken, hey, da entscheidet sich aber wirklich ein ganz großes Ding. So, aber damit, so haben sie das verkauft. Du bist in diesen Verträgen drin. Es sollte dich allerdings und kann dich nicht daran hindern, bei den nächsten Verträgen ab 2019 ein paar andere Gedankengänge zuzulassen.
Aber Verträge hin oder her, was möglich ist, ist zu sagen, die Karten kosten 15 Euro.
Das ist
also zu jeder Zeit.
Das ist unstrittig.
Und das wäre eine prima kleine Idee gewesen.
Also lass uns doch mal die Fans auch zu Wort kommen. Hut steht mittendrin sozusagen.
Ganz genau. Jetzt haben wir so viel über Fannähe gesprochen. Jetzt wollen wir das im Doppelpass auch mal praktizieren. Also mitten rein, Sven, ich nehme das Thema gerne auch mal auf. Das ist dein Applaus. Schön, dass du dich hier live in der Sendung äußerst. Schrecken dich hohe Ticketpreise ab und späte Anstoßzeiten?
Ja.
Gehst du noch ins Stadion?
Würde ich gehen, wenn ich mehr Zeit hätte, wenn die Preise günstiger wären, wenn man besser an die Tickets kommen täte.
Fühlst du dich denn vom DFB da als Fan vernachlässigt?
Ganz klares Ja.
Und was würdest du dir wünschen?
Mehr Öffentlichkeitsnähe, das, was die ganze Zeit schon debattiert worden ist, Abschlusstraining. Dann dieses Jahr hat man es endlich mal wieder gesehen vor dem Spiel. Die ganzen Spieler geben endlich mal wieder Autogramme, sonst geht ein Mats Hummels, vielleicht mal ein Müller zu den Fans, gibt Unterschriften. Gab es die ganze Zeit nicht.
Also Sven ist da tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Jetzt wollen wir hören von Ihnen, was Sie geantwortet haben. Am Superfon geht ja darum, ob ja, der DFB seine Fans da eben nicht, die Wünsche nicht richtig berücksichtigt.
In der Nationalmannschaft hat man nicht richtig aufgeräumt. Ein Trainer, Jogi Löw, hätte gehen müssen. Ein junges Team hätte man aufbauen müssen. Und man hätte ruhig mal sagen sollen, 2020, 2022 brauchen wir keinen Titel. Aber wir fangen mit ganz jungen, frischen Spielern an. Es wird genau so eine Show betrieben wie in der Politik.
Ich finde es eine Unverschämtheit, die Höhe der Ticketpreise. Es ist für eine Familie mit Kind fast nicht mehr finanzierbar.
Was mich schon immer stört, das ist diese späte Anspielzeit.
Es wird mir im Allgemeinen zu viel über Geld geredet. Das macht einfach keinen Spaß mehr.
Aber Christian, eigentlich reden wir ja nur über Kleinigkeiten.
Ja, Moritz hat es ja schon gesagt. Also ich meine, kann ja nicht ein großes Problem sein, dass du sagst, du machst die Ticketpreise mal runter. Und die Leute, ich glaube, er hat für viele Leute gesprochen, das ist einfach, es geht immer nur noch ums Thema Geld, auch das, was du sagst, Fernsehverträge hin und her. Ich bin derjenige, den die Fernsehanstalten übertragen wollen, also Thema Nationalmannschaft. Ich möchte, dass die Fannähe da ist. Das heißt, ich muss mich insofern zusammensetzen und sage, wir können zwischendurch, wenn Mittwoch ein Spiel ist, kannst du 20:45 machen. Aber ansonsten, wenn es möglich ist, sollte die Anschlusszeit spätestens um 18 Uhr sein, dass du darauf zugehst. Ich bin doch im Fahrersitz. Und dann sind wir bei den Leuten beim DFB, die das umzusetzen haben. Und nicht immer genauso wie du vorher gesagt hast, Harald, die Angst, was passiert jetzt nach der WM? Ja, aber beim Fußball, wenn ich gewinne, dann bin ich froh, dass die Leute zum Brandenburger Tor kommen und mich feiern. Wenn es aber schlecht läuft, muss ich genauso da rausgehen und muss mich dem auch stellen. Und wenn ich zum Training komme und die Leute unzufrieden sind, dann kann man auch mal in eine Diskussion sich gehen und mit den Leuten sich auseinandersetzen und nicht immer einfach alles versuchen, so abzukanzeln. Wenn es nicht so läuft, oh, jetzt müssen wir mal abwarten, jetzt habe ich Angst, könnte ja eine negative... Das geht nicht.
Für mich geht das nicht. Dir ja überhaupt
naja, aber
nicht.
Ich habe es nur aber
versucht, welche Denke beim DFB
ja, 100%, aber das kann ich, das kann ich, das kann ich auch nicht,
an, dass sie sagen,
kann ich nicht nachvollziehen.
Alter, auf zwei.
Kann ich
wir
nicht
haben schon Tickets verkauft.
Kann ich nicht mit dir sind drei jetzt schon.
Und wir müssen für die Tickets das Geld zurückbezahlen. Das ist die einfachste Sache der Welt, das zurückbezahlen. Aber die Denke ist, oh, das wird so kompliziert und das schaffen wir
nicht. Mir geht es darum, du kannst ja nicht sagen, du hast, was ist das Wort Angst? Natürlich, die Leute sind unzufrieden. Das müssen ja, Bundesligisten, die zu Unrecht oder zu Recht im Tabellenkeller spielen, wo andere Dinge erwartet werden, da kommen die Leute massenhaft. Ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, in Gladbach sind wir am Tabellenende gewesen, da kommen 1000 Leute. So, und dann lassen die Spieler nicht fahren, weil die wollen eine Erklärung für irgendwas. Okay, aber es ist einfach, du gehst raus und unterhältst dich mit denen und wirst sehen, nach 10 Minuten beruhigt sich das ganze Thema, einfach weil du dich mit ihnen auseinandersetzt. Das heißt, du kannst nicht zum Brandenburger Tor fahren, hohe, hohe, wir sind Weltmeister und nächstes Mal sind wir ausgeschieden, jetzt verkriechen wir uns. Das passt nicht.
Ja. Okay, gut. Also, werden wir das weiter beobachten. Unsere Bitte, Forderung ist, wie gesagt, eingehen, DFB, also an diesen Stellschrauben dann doch zu arbeiten. So, wir machen eine ganz, ganz kurze Pause, müssen nämlich ein Stuhl? 1, 2, 3, 4, 5... Noch einer zustellen auf jeden Fall. Gleich reden wir beim Videobeweis. Lutz Michael Fröhlich ist dann da. Hat noch keiner eingezahlt, ne? So, kurz umgebaut. Begrüßen nochmal ganz herzlich Lutz Michael Fröhlich. Herzlich willkommen. Hab schon gesehen. Viel Geld eingesteckt, ne? Da bin ich mal sehr gespannt. Ne?
Ich habe Scheine dabei.
Also, Videobeweise in Deutschland, den gibt es jetzt seit einem guten Jahr in der Vorrunde. Sagen wir es mal vorsichtig, war das ausbaufähig. Rückrunde schon viel besser. Bei der WM lief es eigentlich ganz gut. Dann kam der erste Spieltag und plötzlich waren alle Probleme wieder da.
Der Videobeweis bleibt im Blickpunkt. Von Routine keine Spur. Mal klappt er gut und manchmal auch gar nicht. Und selbst wenn er sehr gut funktioniert, sorgt er für Emotionen.
Sagt bitte, wem wir den ganzen Mist zu verdanken haben. Sagt bitte, wer das angesetzt hat. Ob irgendein Spieler oder ein Trainer oder ein Funktionär bei der UEFA oder FIFA oder ob irgendein Schreibtischhengst bei uns im DFB das ganze Ding eingeleiert hat.
Der Videobeweis bleibt für viele ein rotes Tuch. Der erste Bundesligaspieltag laut Schiri-Boss Fröhlich, ein Fehlstart für den Videobeweis. Das Problem, viel zu viele Eingriffe.
Das, was wir momentan machen, ist wirklich eine totale Entmachtung des Schiedsrichters.
Der deutsche Videoassistent hat eine leichte Tendenz zum Aktionismus. Sagen wir es positiv, Köln agiert bisweilen übermotiviert. Doch Fröhlich zieht Konsequenzen, entfernt hyperaktive Videoassistenten wie Ex-FIFA-Schiri Stark vorerst aus dem Keller und setzt vor dem zweiten Spieltag eine Art Krisenschulung an. Ziel: mehr Zurückhaltung im Darkroom. Ergebnis: der zweite Spieltag geht fehlerfrei über die Bühne. Was immer noch mangelhaft ist, die Transparenz in den Stadien und der Begriff der krassen Fehlentscheidung wird immer schwammig bleiben. Die Testphase ist vorbei, aber es bleibt schwierig. Wir fragen, warum kriegen Sie es jetzt trotzdem hin, Herr Fröhlich?
Wir fangen mit einer einfachen Frage an.
Ja, also zunächst mal haben wir es einmal nicht hingekriegt und einmal hingekriegt. Jetzt müssen wir erst mal abwarten, wie es in Zukunft weitergeht. Ich denke mal, wir haben eine sehr gute Rückrunde erlebt, wo die Schiedsrichter sich auf dem Feld bei den Entscheidungen deutlich in den Vordergrund gespielt haben, wieder die Entscheidungshoheit übernommen haben. Wir haben bei der WM ein ähnliches Szenario erlebt. Die Fakten, die Daten bei der Weltmeisterschaft zudem in der Rückrunde sind fast identisch. Wir haben die gleichen Quoten, wir haben die gleichen Zahlen erreicht. Also von den Fakten sind wir absolut gleich mit der Weltmeisterschaft in Russland. Das Problem ist halt, dass wir bei der Weltmeisterschaft in Russland keine deutsche Betroffenheit hatten und insofern eine völlig emotionsfreie Diskussion zum Thema Videoassistent führen, während wir hier in Deutschland, und das muss man auch sagen, fast nur noch aus der Betroffenheit heraus Diskussionen führen. Und deswegen ist der Videoassistent weiterhin ein heißes Thema, ein hochsensibles Kind, mit dem man sehr vorsichtig umgehen muss.
Schauen wir doch nochmal auf diesen ersten Spieltag. Gehen mal zur Partie Wolfsburg gegen Schalke. Los, Michael, sehen wir diese Szene hier?
Ja.
Stasic genau. Wird dann.
Richtig. Ja, wenn man in die Situation reinschaut.
Also für mich ist das erstmal gar kein Foul.
Ja, also wenn man.
Er ist doch eher am Ball, oder?
Sagen wir so, als Fußballer sagst du, der hat einen Schlappen drauf gehalten, da pfeifst du einen Freistoß und gibst dann vielleicht noch eine gelbe Karte. Im Bild am Ende sieht der Treffer ein bisschen schlimmer aus, weil er mit der offenen Sohle am Ende im Beinbereich, im Warnbereich passiert.
Ja.
Ich denke, dass der Schiedsrichter aus seiner Sicht bei solchen Situationen sich mit seiner Entscheidung, mit seiner Meinung durchsetzen muss. Das ist eine Spielauffassung, das ist eine Einschätzung des Schiedsrichters. Wenn der Schiedsrichter in der Situation der Auffassung ist, dass es für ihn eine gelbe Karte ist.
Hat er auch erstmal gegeben,
ne? Gegeben, dann müsste im Prinzip der Videoassistent sofort aus dem Vorgang raus sein. Sonst kommen wir nämlich dazu, dass jeder Zweikampf am Ende überprüft wird und das wollen wir gerade nicht. Wir wollen wenig Eingriffe, so wie es in der Rückrunde war und weniger Eingriffe auch, wie es bei der WM der Fall war. Und
also wer hat jetzt den größeren Fehler gemacht da jetzt? In Anführungsstrichen größeren Fehler?
Kommen wir nochmal zum ersten Spieltag. Wir haben ja sehr detailliert analysiert. Wir haben die Schiedsrichter auch gut vorbereitet.
Ja.
Und wir haben bei der Weltmeisterschaft eine Situation gehabt. Alle haben gesagt, das geht in die Hose, das passt nicht und so weiter. Und dann lief es gut. Jetzt hat es bei der Weltmeisterschaft geklappt. Und jetzt war bei uns in Deutschland der Druck groß, auch bei den Schiedsrichtern. Und die Zielrichtung war, uns darf nichts durchgehen wahrscheinlich. Wir müssen jetzt unbedingt ganz korrekt und ganz genau...
Also übermotiviert
ein bisschen. Genau, vielleicht eine Spur übermotiviert sein. Ja, und ja. Da haben wir jetzt in der zweiten Woche dann zum zweiten Spieltag gegengesteuert. Und siehe da, muss man ganz klar sagen, so schlecht wie jetzt der erste Spieltag lief, aber seitdem es den Videoassistenten gibt, war der zweite Spieltag tatsächlich der beste Spieltag. Warum, sage ich auch? Weil wir nämlich eine Vielzahl von relevanten Situationen hatten, die da zu entscheiden waren.
Aber du hast die alle zur Brust genommen, ne? Hast die alle mal eingeladen, hast gesagt, pass auf,
nein,
ich muss besser werden?
Das ist, die Szenen lagen ja auf der Hand, die Diskussion in der Öffentlichkeit war klar und wir haben mit Jochen Dreser jetzt, sagen wir mal, jemand, der langsam reinkommt, der ab 1.10. dann erst die Schulungs- und Trainingsarbeit mit den Videoassistenten übernimmt, aber wir haben jetzt schon die Analyse nochmal sehr detailliert vollzogen und haben ausschließlich in Best-Practice-Modellen gearbeitet und nicht so sehr Schelte betrieben. Das ist ja eigentlich nicht sehr förderlich.
Wie groß war der Druck nach dem ersten Spieltag auf die Schiris?
Ja, der war auf alle,
die Wahnsinn,
mit dem Videoassistent umgehen, riesengroß. Und deswegen nochmal ein Kompliment an der Stelle an die Mannschaft, die am zweiten Spieltag aufgelaufen ist.
Aber Fredi, ich hoffe, dass ich es nur ein bisschen falsch verstanden habe. Es liegt nicht an der Debattenkultur, sondern es lag an der Debattenkultur um den Videobeweis, sondern es geht darum, was wird angeboten, was wird nicht angeboten. Also das, was am ersten Spieltag passiert ist, war eine völlige Verschiebung des Gewichts nach Köln. Das war nie so gedacht. Ich habe das nie so verstanden. Das ist ein Hilfsmittel für den Spielleiter vor Ort. Das ist am ersten Spieltag völlig umgekippt. Die Szene ist doch exemplarisch dafür. Ein Schiedsrichter, der nah dran ist, der ein Gespür hat für das Spiel, für ein Spielleiter ist und nicht nur ein Regelabhaker, der sagt, das war für mich eine gelbe Karte. Damit hat es sich. Niemand hat irgendwo von außen, sollte das Recht haben, auch nur auf die Idee zu kommen. Jetzt korrigiere ich ihn. Das war überhaupt keine Fehlentscheidung. Am zweiten Spieltag hatte ich das Gefühl, jetzt haben wir es. Also so wie bei der WM. Der Schiedsrichter, der Spielleiter kümmert sich ums Spiel und wenn er etwas Spielentscheidendes übersieht, wird ihm jemand helfen. Das ist dessen Aufgabe und nichts anderes. Plus eben dann Transparenz, damit wir Idioten im Stadion wissen, was da passiert. Damit hätten wir es. Diese religiöse, pseudoreligiöse Diskussion um etwas geht mir viel zu weit.
Absolute Zustimmung. Der zweite Spieltag sollte im Prinzip eine Referenz sein für das Thema Videoassistent. Und da hoffen wir natürlich, dass wir jetzt am dritten Spieltag da nahtlos anschließen. Allerdings muss man auch sagen, wir haben auch ein bisschen Glück gehabt am zweiten Spieltag mit den Situationen. Das ist dann am Ende auch gut ausgegangen. Da gab es auch knifflige Situationen, die so fast schon im Graubereich lagen. Aber, und das ist es, Graubereich meint dann eben wirklich, dass der Videoassistent sich raushält und dem Schiedsrichter die Entscheidung überlässt. Aber von der Vielzahl der Aktion oder Situation war der zweite Spieltag mit dem ersten vergleichbar, nur mit einem völlig anderen Ergebnis.
Also 10 Eingriffe, glaube ich, gab es am ersten Spieltag, ne?
Genau.
Und 4 jetzt am zweiten, richtig?
Thomas, aber wenn es 100 gibt, ist mir das auch recht, wenn es 100 Mal die Notwendigkeit gibt.
Du willst doch Fußball sehen, hast du gesagt.
Wenn es die Notwendigkeit gibt, dem Schiedsrichter zu helfen und wenn das 100 Mal an einem Spieltag passiert ist, dann ist das ein unglücklicher Zufall. Wenn das jedes Mal richtig entschieden wird, ist mir das völlig recht. Ich kann doch nicht sagen, pass auf, ab 10 müssen die in Köln weggucken. Das wäre Unsinn.
Genau, also das Angebot entscheidet letztendlich, was bei rauskommt. Okay.
Das Problem ist, wir schauen nochmal auf eine Szene. Mainz gegen Stuttgart. Handspiel ist ja auch so ein beliebtes Thema. Michael weiß das ganz genau. Und es wird halt zweimal anders ausgelegt. Hier. Reklamiert wird natürlich wie immer, ist klar. Wo ist hier das Problem?
Ist eine Situation, die der Schiedsrichter...
Er schaut ja nach, ne?
Ja, der Schiedsrichter sehr schwer einschätzen kann. Das ist jetzt am Ende wird auch hier über das Thema Videoassistent geredet. Natürlich, klar, weil es ihn gibt. Aber der Videoassistent hat alles richtig gemacht. Er hat dem Schiedsrichter darauf hingewiesen, dass hier ein Handspiel vorliegt. Nämlich, dass der Arm über dem Kopf war. Das ist inzwischen gängige Auslegung, die auch in den Clubs angekommen ist.
Okay.
Und der Videoassistent der Schiedsrichter hat sich hier in seiner Wahrnehmung dann auch selbst nach dem On-Field-Review für die falsche Lösung entschieden.
Aber ich muss ehrlich sagen, ich kann das tatsächlich überhaupt gar nicht nachvollziehen, dass wir beim Sport wie Fußball hier sitzen und beim Video, uns den Videobeweis vom ersten und zweiten Spieltag angucken und dann sagen, ja, also es ist jetzt einmal gut gegangen, einmal nicht und jetzt hoffen wir, dass es beim nächsten Mal gut geht. Weil es immer doch...
Das
klingt für mich wirklich unglaublich, weil es bleibt doch am Ende des Tages immer, wie Sie sagen, beim Videoschiedsrichter, ob er sich einschaltet oder nicht. Und dann sitzen wir danach da und sagen, oh, diesen Spieltag haben sie es toll gemacht, sie haben sich in den richtigen Situationen eingeschaltet und in der nächsten Woche sagen wir, oh, diese Woche hat es wieder nicht geklappt. Und ich glaube, so kriegt man keine Stringenz hin. So kriegt man nicht konstant ein gutes Verhalten des Videoschiedsrichters hin, der das Spiel zu dem macht, was es sein soll, nämlich besser. Das soll ja eigentlich das Spiel besser, gerechter und fairer machen. Und das ist für mich das große Problem, gepaart mit der Frage nach wie vor, vielleicht kann es mir jemand erklären, erstens, vielleicht kann mir auch jemand erklären, warum Hand nicht einfach Hand ist, werde ich beim Fußball nie verstehen, einfach mal so in den Raum gestellt, aber unabhängig davon ist die Frage...
Darfst du alles sagen?
Vielleicht kann, unabhängig davon ist die Frage, wenn der Videoschiedsrichter doch da ist, und das ist doch ein anerkannter, guter, erfahrener, professioneller Schiedsrichter. Warum muss denn der Schiedsrichter auf dem Feld eine Entscheidung fällen? Der Schiedsrichter oben guckt sich die an, dann rennt der Schiedsrichter zum Fernseher, guckt sich die Szene auch nochmal an und fällt dann die Entscheidung wieder selber. Das macht doch keinen Sinn. Da sitzt doch ein Profi oben. Warum darf der denn nicht einfach...
Unten im Keller sitzt er.
Keller?
Ja. Das ist
aber da sitzt doch ein Profi. Lass dir das entscheiden. Ja.
Also ich kann die Diskussion sehr gut nachvollziehen, die aus dem letzten Jahr herrührt. In der Hinrunde gab es sehr viele Entscheidungen durch die Schiedsrichter, die sich korrigiert haben, ohne dass sie in einen On-Field-Review gegangen sind. Das wurde massiv kritisiert, keine Transparenz drin, kann ja nicht sein, dass aus dem Kölner Keller Entscheidungen getroffen werden. Der Schiedsrichter soll sich immer selbst ein Bild machen, außer bei faktischen Entscheidungen. Also wenn es um eine Abseitsposition geht, da macht es keinen Sinn, wenn er noch mal rausgeht und sich nachguckt. Das kann man dann einfach nur sagen, Abseits oder Foulspiel innerhalb. Diese Diskussion war beherrschend aus der Hinrunde des letzten Jahres. Dann haben wir es abgestellt, haben sozusagen die Schiedsrichter aufgefordert, auf der Basis, wenn du eine Entscheidung triffst, nur auf der Basis, dass du nochmal eine eigene Wahrnehmung am Videomonitor hattest. Das war die Diskussion im letzten Jahr. Wir haben es jetzt in diese Richtung entwickelt. Jetzt geht die Diskussion wieder in die andere Richtung los.
Moritz, darf ich etwas versuchen? Sie haben jetzt wirklich wie ein Hockeyspieler, und ich meine das mit großem Respekt, Achtung, komm, Sie werden es gleich verstehen, argumentiert. Wisst ihr, Dachzeile ist, ihr geht anständiger miteinander um. Das Problem im Fußball ist... Der einen Punkt setzt, ob der aus Köln der Videoassistent ist oder der auf dem Platz. Für mich ist es heute, gerade im Fußball, so wichtig, dass du einen Spielleiter hast, der ein Spiel zum Laufen bringt. Der weiß, wann es notwendig ist. Und richtig, wenn du einen richtig guten Fußballschiedsrichter erlebst auf dem Platz, spürst du, und die Mannschaften spüren es, was da passiert und was heute geht und was nicht geht. Bei euch habe ich immer den Eindruck, ihr geht viel anständiger.
Ja, das ist aber...
Ihr braucht einen Schiedsrichter, der die Regeln, der sagt, stopp zu hoch.
Nein, absolut nicht. Nein. Das ist ein Klischee und das mag im gewissen Rahmen vielleicht passen, aber es ist Quatsch. Der Videobeweis hat bei uns 3 Jahre, war eine Katastrophe. 2, 3 Jahre eine Katastrophe.
Und die hauen sich auf die Hölzer, sage ich.
Wirklich, eine absolute Katastrophe. Es hat nicht
geklappt.
Siehst
du nur nicht so.
Es hat nicht geklappt. Es gab nur Beschwerden. Wir haben auch, muss man ja dazu sagen, nicht mal die Hälfte der Kameras wahrscheinlich, aber es war eine absolute Katastrophe. Und dann hat sich's eingespielt. Wir haben diesen Challenge-Charakter implementiert. Das heißt, die Mannschaften fragen nach. Wir haben einen im Spiel. Es war 2 Jahre eine Katastrophe. Ich höre dauernd das Argument von Fußballern, das geht im Fußball nicht, da sind 11 Leute, die, dann will jeder sofort einen Videobeweis nehmen. Das war bei uns auch so. Das war 2 Jahre so. Aber beim dritten Mal, wo man seine Mannschaft einen Videobeweis gekostet hat, weil man in der 15. Minute beleidigt gesagt hat, faul, beim dritten Mal hört man auf und macht's nicht mehr. Ich garantiere, es ist ein Lernprozess, auch bei Spielern. Und wenn der sich einstellt, dann kann der Videobeweis nämlich dazu führen, dass die Zusammenarbeit mit den Schiedsrichtern super funktioniert und du dahin kommst, dass du kannst...
Sag ruhig. Nee. Ich wollte sagen, du erklärst uns gleich, warum das jetzt inzwischen beim Hockey so gut funktioniert. Ob eine Challenge?
Ja, vielleicht. Ich bin noch hier.
Wunderbar. Über die Qualität der Schiedsrichter reden wir auch noch. Nach uns ADAC GT Masters von dort, vom Sachsenring, meldet sich jetzt schon mal der Kollege Patrick Simon. Von Adel und Bent, live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen beim Check 24 Doppelpass. Wir diskutieren weiter über den Videobeweis, den Videoassistenten. Moritz hat gerade erzählt, 3 Jahre hat es gedauert bei euch, bis ihr euch so einigermaßen dran gewöhnt habt.
Ja, würde ich ungefähr sagen, ja. Das ist, hat, wie gesagt, auch was mit Emotionen zu tun. Dann jedes Foul war erstmal, man fühlte sich ungerecht behandelt und hat dann sofort den Video, den Video gefordert, weil man sich ja sicher war. Und dann ist dieser Prozess entstanden. Wir haben eben nur einen Videobeweis pro Spiel. Wenn der falsch ist, ist er weg. Und dieser Prozess hat sich sehr schnell eingestellt, dass man keinen Bock hatte, den wirklich zu riskieren und für die Mannschaft quasi in das Opfer zu bringen und der Videobeweis nicht mehr da.
Hat man einen einzigen, ne?
Einen, und wenn man richtig ist, bleibt er. Und wenn er falsch ist, ist er weg.
Du kannst das nochmal erklären. Pass auf, wir haben was Schönes rausgesucht, finde ich. Ich glaube, Deutschland gegen Spanien, den wir sehen. Frauen. So. So, da, jetzt guck mal.
Ja, Videobeweis. Jetzt wird Carol gefragt. Carol sitzt oben.
Nicht unten. Mhm.
Wird jetzt gefragt. Szene, die Spielerinnen haben der Schiedsrichterin gesagt, was sie bemängeln, was sie glauben, was passiert ist. Die gibt das nach oben zur Videoschiedsrichterin. Die guckt sich die Szene aus verschiedensten Kameraperspektiven jetzt an und fällt dann von da oben die Entscheidung.
So, ja.
Und die Entscheidung wird gleichzeitig auf dem Videoscreen im Stadion gezeigt.
Also man sieht Carol auch, ne?
Man sieht Carol genau so, wie wir es jetzt sehen. Mit den Spielern, genau. Mit der Szene. Und dann kommt die Entscheidung.
So, und die Spanier, wird gegen Spanien entschieden? Damit ist die Challenge weg, oder?
Wenn die Spanier, ich weiß jetzt nicht genau, wenn die Spanierinnen in der Szene den Videobeweis gefordert haben,
ja,
dann ist der Videobeweis dann für Spanien weg.
Und wenn die Entscheidung richtig gewesen wäre?
Dann dürfen sie ihn behalten.
Okay, dann geht's so lange bis, okay. Ist das im Fußball umsetzbar? Wahrscheinlich erstmal gar nicht erlaubt, ne?
Oder? Ja, also ich denke mal, im Fußball...
Ich finde das ist sehr schön eigentlich, gerade gezeigt.
Die Emotionalität,
ne?
Und vor allen Dingen auch die Menge der Zuschauer schon eine andere. Und da ist es im Stadion, denke ich mal, sehr schwierig, das so entspannt und so ruhig umzusetzen.
Aber wir spielen in Indien vor 70.000, da klappt's auch.
Bitte?
In Indien vor 70.000 klappt's auch.
Ja, gut, in Indien...
So, erste Argument ist weg, jetzt kommst du.
Wir spielen in Deutschland. Jetzt geht's weiter.
Vielleicht partiell dann eine andere Dynamik und ist vielleicht noch eine andere körperbetontere Sportart. Also ich will dem Hockey da nicht zu nahe treten, aber so ist mein Empfinden. Ich bin da aber kein Hockeyspezialist, muss ich dazu sagen. Mich würde noch interessieren, das, was wir gerade gesehen haben, ist das das, was auch dann übertragen wird?
Ja.
Oder ist das das, was nur sozusagen intern in dem Team abläuft?
Nein. Der Splitscreen läuft sowohl für den Fernsehzuschauer, der bei uns meistens Livestream-Zuschauer heißt,
okay,
und als auch im Stadion tatsächlich auf der Videowall.
Dann würde ich mal sagen, wenn wir jetzt bei Zukunftsperspektiven sind, dann würde ich da jetzt mal einhaken, würde sagen, das ist sicherlich eine Zukunft für den Videoassistent, weil da wird die Transparenz dann sehr stark erhöht.
Ja. Also da sind wir ja auch in dieser Saison, obwohl der erste Spieltag schief lief, einen Schritt weiter, finde ich, dass man versucht, dem Zuschauer im Stadion mit Anzeigen, über was gerade diskutiert wird, mehr Transparenz zu vermitteln. Das kann noch ausgebaut werden. Nach meinen Informationen waren da finanzielle Gründe dafür ausschlaggebend, dass man das erstmal in der ersten Saison
schon wieder das liebe Geld, Harald.
Das kann ja nicht sein.
Nee. Also, so teuer kann es ja nicht sein.
Das ist absolut kein Argument.
Hockey, die haben nicht so viel Geld, da geht's. Ja,
aber also, ich grundsätzlich ist so mein Empfinden, es ist total schwierig weiterhin, aber man soll jetzt nicht alles in Frage stellen. Vielleicht kommt man auch mal zur Idee, wenn das die FIFA erlaubt, das mit den Videoassistenten im Kölner Keller weiterlaufen zu lassen. Und darüber hinaus hat jede Mannschaft noch einen Challenge, dass man da einen Mix findet. Aber ich finde, der Videoassistent sollte jetzt trotz aller Fehlerhaftigkeit, der uns nervt, jetzt nicht grundsätzlich in Frage gestellt.
Hätte ich eh gefragt jetzt. Was du von der Challenge hältst, oder wolltest du das nicht sagen?
Nein, Moritz hat mir das vorher eben auch erklärt. Und ich finde, das macht Sinn, weil die Spieler müssen mitdenken und fangen darüber an, bei einer kleinen Lappalie nicht darüber nachzudenken, zu sagen, das muss nochmal angeguckt werden, sondern es geht so wirklich um die richtige Entscheidung. Thema Emotionen würde ich gerne aufnehmen. Warum entstehen im Stadion bei uns so viele Emotionen? Das Erste, was passiert, der Schiedsrichter macht aus Sicht der Spieler, wie jetzt bei Mainz, einer rennt los und schreit Hand und dann laufen vier hinterher und alle auf den Schiedsrichter, alle bepöbeln ihn. Da kommt schon mal eine Emotion vom Platz an den Schiedsrichter, die Zuschauer folgen. Mhm. Für mich wäre, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, der Job der Schiedsrichter ist sowieso schon ein brutal schwerer. Jetzt kommen die ganzen Spieler an und ich finde, es ist eine Unart geworden. Ich würde, wenn es machbar ist, jeder, der zum Schiedsrichter nach einer Entscheidung rennt, und rummeckert wegen der Entscheidung, kriegt sofort eine gelbe Karte. Aber dann fängt es schon mal an, dass du sagst, hey, jetzt ist es mal hier. Ist egal, ob er kommt oder nicht, ob er was gesagt hat oder nicht. Da rennen 8 Leute hin. Jeder, wenn der eine hält den anderen zurück, der dahinter wird noch schlimmer. Und der Schiedsrichter steht da, die Zuschauer fangen an. Und dann sollst du eine vernünftige Entscheidung treffen. Lass den Schiedsrichter in Ruhe. Es gibt Sportarten, die sind wesentlich härter als unser Ballettfußball.
Kommt auf die Idee.
Im Rugby kommt niemand auf die Idee, dass er sich beschwert. Mal. Beim Handball musst du...
Ja, aber wenn Moritz du Rugby spielst, willst du auch immer einen mitkriegen. Ne?
Ja, aber darum geht's. Es geht ja darum, dass du die Schiedsrichterentscheidung nicht anzweifelst, sondern ja. Es wird entschieden, fertig, du gehst. Beim Handball hast du, Moritz hat es, glaube ich, vorhin in unserem Vorgespräch, ja. Du hast 2 Sekunden Zeit, den Ball an Ort und Stelle hinzulegen, ansonsten gehst du 2 Minuten vom Platz. Runter, fertig. Ja. Mhm. Also lass doch mal die Spieler, die sollen sich emotionell erholen. Schiedsrichter entscheidet, es muss ja nur mal einer auf dem Platz sein, der das Ganze entscheidet. Und ich finde, in dem Fall, in den 90 Minuten, ist er nun einfach mal der liebe Gott. Weil er sagt, so ist es und daran wird nichts geändert.
Ich bin noch einen Schritt weiter. Ich glaube, Moritz, bei uns beim Hörer gibt es eine Zeitstrafe, oder?
Ja.
Zeitstrafe,
ich würde im Fußball die Zeitstrafe einführen, in dem Moment, wenn einer kommt, so wie Blasius, der rennt ja wie eine gestochene Biene, von einer Biene gestochen, rennt er zum Schiedsrichter hin. Ich würde sagen, okay, du forderst den Videobeweis, du sagst, es ist Handspiel. Wenn es kein Handspiel wäre, als Beispiel, gehst du 10 Minuten raus. Und ich sagte, wir kriegen Ruhe auch, weil die Schiedsrichter...
Weil keiner auf dem Platz ist nachher, wenn sie alle raus müssen.
Vielleicht kommt ja nur mal Angebot, dass ich irgendwo Spieler machen muss.
Ich habe gerade dich vor Augen übrigens, weißt du, wo du auch mal
ja.
so...
Ja. Das war ja nach dem Spiel mit so einem Kameramann. Aber Christian hat es ja richtig gesagt. Das ist ja mittlerweile.
Das genau.
Die Schiedsrichter sind ja die ärmsten Schweine auf dem Platz, weil wenn du auch vorhin diese Situation siehst mit Ribéry, der geht mit dem Schiedsrichter raus und will auch nur in den Fernseher gucken. Ja, wo kommen wir denn hin, wenn sie alle 5 noch da oder 10 Mann da hinstellen wollen, die Szene auch noch sehen? Also ich finde es mittlerweile eine Vollkatastrophe, dass du hingehst und der Schiedsrichter muss sich von jedem. Ich glaube, irgendwann hat es mal die Regel gegeben, wenn einer einen Schiedsrichter berührt, gibt gelbe Karte. Das müsst ihr wieder einführen, wenn einer einen Schiedsrichter rumstuppt oder berührt, schmeißt er vom Platz, das sollte mit 8 Mann weiterspielen.
Schönes Beispiel, wie du sagst. Er weiß nicht, ob er gefault worden ist oder nicht, weißt du, muss nochmal nachgucken. Also da sind wir natürlich schon am Punkt angekommen.
Ja. Thomas, ich finde das auch für diese Sendung schon markant, dass wir uns auch gerade nach dem flammenden Appell von Mario eben eigentlich alle einig sind, den Schiedsrichter mehr zu schützen. Momentan war es ja immer so, auch hier Sonntag, dass im Zweifelsfall immer auf den Schiedsrichter draufgehauen wurde. Und wenn das alle gemeinsam erkennen, dass das jetzt nicht den Weg ist, die Schiedsrichter madig zu machen, sondern sie zu stärken, ist das der erste Punkt. Und jetzt möchte ich gern was sagen, was nicht so im Bewusstsein der Öffentlichkeit ist, was aber auch eine ganz große Rolle spielt. Der DFB-Präsident, von dem hatten wir es ja heute schon ein paar Mal mit unglücklichen Auftritten und Aussagen, hat in solchen Dingen eine sogenannte Richtlinienkompetenz. Und es gibt im deutschen Fußball 2 Sparten, die sind unabhängig und neutral. Das ist das Schiedsrichterwesen und das ist die Sport...
Kann
welches Bild meinst du denn?
Das Bild dahin mit dem Präsidenten, der keine Ahnung hat von Fußball.
Es gibt, ich greife deinen Beitrag gleich auf. Es gibt im deutschen Fußball 2 Bereiche, nämlich Schiedsrichterwesen und Sportgerichtsbarkeit. Die sind unabhängig und die sind neutral. Und das ist, und ich sage nochmals, ist nicht im Blickpunkt der Öffentlichkeit, aber die Insider wissen es, dass der Präsident hinter den Kulissen Einfluss ausübt, vielleicht sogar massiven Druck, dass der Schiedsrichter stark entfernt wurde. Das war ja, bevor überhaupt die Schiedsrichter getagt hatten, hatte das ja schon Grindel über seine Kanäle eingefädelt. Und das geht nicht. Auch im DFB, auch bei der DFL, muss man dazu kommen, jetzt mal die Schiedsrichter zur Ruhe und zu sich selbst finden zu lassen und nicht über die internen Kanäle ständig Druck auszuüben. Und dann sage ich wirklich, umso problematischer, es gibt ja auch qualifizierte Beobachter, umso problematischer wird es, wenn es der Präsident ist, der laut Kicker-Umfrage bei der Frage, ob der Krisenmomente meistern kann, ein Ergebnis hat von 94,19% mit Nein. Die Umfrage ist ja völlig verschwunden. Kann man mal überlegen, warum.
Ja. Jetzt lass mal bitte, ja, danke. Möchtest du mich ehrlich kurz antworten? Oder wir fragen ihn mal, wie oft ruft der Präsident dich an und sagt, mach dies, mach das,
Wolfgang
mach
Stark, der Name ist gefallen, zu der Einflussnahme
ja, genau.
Wolfgang Stark. Also die,
das war die Spiel, was wir eben mal hatten.
Ja, ne? Die Situation war so, dass wir in der Schiedsrichterkommission am Montag immer unsere Telefonkonferenz haben und die Situationen dann alle auswerten und wir es dann in der Kommission für den besten Weg befunden haben, den Wolfgang jetzt da erstmal rauszunehmen, weil der ist am nächsten Wochenende wieder im Einsatz als Videoassistent. Ihm geht wieder was durch. Dann ist auch jemand, da wär, als Spieler wärst du auch verbrannt. Vielleicht würdest du dann
ich
noch...
Ich nicht.
Du nicht, natürlich. Das ist also eine Sache, die aus der Kommission herauskommt. Und ich nehme auch gerne und höre es auch.
Aber das heißt,
gerne.
Der ist jetzt nicht weg oder so, ne?
Der Wolfgang ist jetzt bis auf Weiteres erstmal raus aus dem Betrieb. Wir haben
was Training, heißt bis auf Weiteres?
Bis auf Weiteres heißt, dass wir trainieren, wir arbeiten auch mit ihm weiter und wir werden vor allen Dingen, und das ist ganz wichtig, mit Wolfgang die Gespräche führen. Und das, denke ich mal, das ist auch der Respekt vor der Person. Das wird nicht in der Öffentlichkeit geführt, sondern das wird mit Wolfgang und vor allen Dingen auch mit Wolfgang unabhängig von anderen Personen. Das macht die Schiedsrichterführung. Die wird mit Wolfgang reden und keine andere Person.
Aber bedeutet auch, er darf auch nicht pfeifen oder nur als...
Na, Wolfgang Stark ist nicht mehr Schiedsrichter, der war nur noch Videoassistent.
Ah, ja,
aber eins ist auch ganz wichtig. Der Wolfgang Stark hat eine hervorragende Schiedsrichterkarriere, hat eine WM gepfiffen. Und ich finde, der Respekt gebietet es ihm gegenüber auch, dass man da sehr behutsam
mit der Person umgeht. Es hört sich natürlich so ein bisschen an, nach einem Fehler ist man erstmal gesperrt bis auf Weiteres, wie wir es gerade gelernt haben.
Das ist eine andere Geschichte. Die Spieler haben auch Schwächephasen, haben mal eine Formschwäche.
Außer Marius haben wir ja geklärt.
Das muss man alles sehen. Wichtig ist mir, weil wir hier über Respekt reden, das
finde ich,
dass man das Thema in der Öffentlichkeit jetzt an der Stelle beruhen lässt und das in die Klärung gibt, wo es notwendig ist, dass die Schiedsrichterkommission und die setzt sich mit Wolfgang und trifft da die Entscheidung
jetzt
mit ihm zusammen.
Jetzt hast du die eigentliche Frage ja nicht beantwortet, ne?
Wie oft aber der Präsident die kann er doch auch nicht beantworten, Thomas. Erspar ihm doch jetzt diese Frage, was soll er denn jetzt sagen?
Aber du hast doch damit angefangen, jetzt machst du mich an, wenn ich nachfrage.
Ja, das ist ja logisch, aber ich sage ja, ich mache dich ja nicht an, weil du nachfragst. Ich sage nur, er kann sie nicht beantworten.
Das weißt du doch gar nicht, du hast ihn noch gar nicht.
Du bringst ihn doch in eine unmögliche Situation, dann wird morgen darüber geredet, dass er auch nicht mehr geeignet ist und er hat viel Gutes bewegt. Das ist doch die Situation. Und das kennen wir nicht nur im Schiedsrichterwesen, sondern ich sage das nochmal deutlich, das haben wir genauso unter anderen Voraussetzungen in der Sportgerichtsbarkeit.
Jetzt hast du den Salat.
Nee, aber ich glaube, Lutz Michael ist ja auch schon über 18, ist vielleicht auch in der Lage, das selbst zu beantworten,
also,
oder?
Also, ich gehe meinen Beitrag nicht zurück, aber bin gespannt, was jetzt passiert.
Ja. Siehst du?
Viermal.
Ja, also...
Na, es wird ja einen Austausch geben.
Ja, klar.
Komm, also, ich mach's einfacher.
Gibt der Präsident auch mal einen Kommentar ab. Natürlich geben auch Vereinsvertreter einen Kommentar ab, Präsidenten der Vereine oder Manager der Vereine. Das sind alles, das muss man als Feedback aufnehmen, aber jetzt nicht als eine Weisung.
Vielleicht wäre als Schiedsrichter besser geeignet wie als Präsident, der Herr Krendel.
Ach so.
Könnte ja sein.
Darf ich noch einen Punkt aufgreifen, weil das gerade, da ging es noch um den Videobeweis und ich... Ja, um das Thema De Blasis, wie der von der Tarantel gestochen lossprintet. Und dann das Thema Schutz der Schiedsrichter. Das Spannende ist, um das Argument nochmal zu bekräftigen, dass durch diesen Charakter der Challenge, also dass die Spieler oder Trainer die Möglichkeit haben nachzufragen, ein enormer Schutz der Schiedsrichter passiert. Weil der De Blasis fängt dann nämlich nicht mehr an, dem Schiedsrichter über 25 Meter im Vollsprint hinterherzulaufen und noch vier Leute ins Schlepptau zu nehmen, die dann da wie eine Polonaise hinter dem her sprinten. Sondern der De Blasis darf selber entscheiden. Video. Und wenn er sich traut, den zu nehmen, dann nimmt er ihn. Und wenn er dann falsch liegt, dann kann er von mir aus 10 Minuten raus, aber auf jeden Fall ist der Video weg. Und wenn er dann richtig liegt, dann ist das doch ein toller Austausch auch mit dem Schiedsrichter, der ja auch Fehler macht. Der hat das vielleicht einfach nicht gesehen. Der De Blasis sieht es besser, nimmt den Videobeweis, kriegt recht, Elfmeter. Und die Schiedsrichter, so ist zumindest die Erfahrung bei uns, kommen auch dahin zu sagen, Mensch, das ist eine Hilfe.
Das ist nicht einfach nur total bescheuert und da ist jemand, der über mich waltet. Nein, das ist ein Support. Und das ist wieder Schutz der Schiedsrichter.
War die Challenge von Anfang an im Hockey oder wurde es erstmal auf einer anderen Ebene ausprobiert? Oder war es von Anfang an eine Challenge?
Es gab eine Challenge, es gab mal drei und dann wurde diese, nach zwei, drei Jahren gab es dann diese Lösung.
Also siehst du, keine Angst davor, ruhig mal ausprobieren.
Ja, na gut, wir haben aktuell die Situation halt.
Dürft ihr es überhaupt?
Durch das AIFA-Protokoll von der FIFA ist diese Challenge explizit. Sondern nicht zugelassen. Das heißt, es gibt nur dieses Modell, wie wir es jetzt im Moment testen und wie es andere Nationalverbände inzwischen auch testen. Und klar, einfach mal abwarten. Es entwickelt sich, wie gesagt, drei Jahre ist ja...
Ihr habt noch zwei Jahre.
Gleich sprechen wir noch über den Umgang mit den Schiedsrichtern. Respekt war schon, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Stichwort. Und Sie werden es nicht glauben, doch Oliver Bierhoff hat bestimmt unsere Sendung geschaut. Ist rausgegangen zu den Fans und schreibt fleißig Autogramme. Jo, das alles gleich bei uns. Nach einer kurzen Pause. Ja. Hi, ihr von Adel und Bent. Wir sind mal zurück live im Hotel Amager Flughafen beim Check24. Dort was. Respekt haben wir gerade angesprochen. Hat sich der Umgang zwischen Spielern und Schiedsrichtern auch verändert?
Na, eigentlich haben wir in den letzten Jahren sehr stark, das merkt man auch an den Spielleitungen, so auf die kommunikative Spielführung gesetzt. Die Kommunikation zwischen Spielern und Schiedsrichtern ist grundsätzlich besser geworden. Das hört man sowohl auf der Spielerseite als auch auf der Seite der Schiedsrichter. Es gibt jetzt im Moment vielleicht auch eine etwas angespanntere Diskussion oder Kommunikation, die eben dann auch mit dem Videoassistenten zusammenhängt. Wir haben es ja schon gehört, durch die Anzeige, das ist ja keine direkte Konfrontation mit dem Schiedsrichter, sondern ist ja eher eine öffentliche Willenserklärung. Ich möchte jetzt, dass der Schiedsrichter zum Videoassistenten den Videoassistenten einschaltet. Das ist ein bisschen lästig, muss man klar sagen. Wir thematisieren das jetzt auch wieder demnächst mit den Clubs und werden darüber sprechen. Und ja, aber wie solche Runden sind, am Ende mit Distanz sagen alle ja, okay. Und dann, wenn es losgeht am Sonntag aber um 15.30 Uhr, dann ist der Alltag wieder da.
Führt es nicht eher zur Beeinflussung auch, dass die Spieler das ausnutzen, zu ihren Gunsten?
Ich glaube eher...
Wir haben das gerade gehört, also die rennen dann auch
Schiedsrichter. Dass die Schiedsrichter unter Druck gesetzt werden, natürlich, klar. Aber die meisten Schiedsrichter, die lassen sich nicht unter Druck setzen. Ließen sich nicht unter Druck setzen. Das ist jetzt vielleicht durch den Videoassistenten wieder eine neue Situation, weil sie dann an der Stelle in eine Situation getrieben werden, wo sie dann möglicherweise Kontakt aufnehmen zum Videoassistenten. Und sind wir doch mal ehrlich, das war ja das, was Marcel Reif vorhin auch gesagt hatte, weniger Eingriffe, mehr Entscheidungshoheit beim Schiedsrichter lassen, die Prozesse laufen lassen, weil jeder immer dann, wenn der Videoassistent strapaziert wird, schadet es dem Fußball. Das muss man klar sagen.
Ich würde mir auch noch was wünschen, nur als Nebensächlichkeit. Vielleicht ist es ja möglich, diese Apparatur aus diesem ominösen Keller rauszuholen. Weil da denken Leute, ist da jetzt einer eingeschlafen, ist der zur Toilette oder gibt es da Absprachen, dass da ein Dritter noch mit einwirkt. Man muss das irgendwie mal entmystifizieren und aus diesem Keller rausholen. Ich weiß nicht, wie man das lösen kann, aber das würde ich mir wünschen.
Ja, es gibt ja vielleicht ein Erdgeschoss auch.
Ja, beispielsweise.
Ja. Nein, was sind denn die... Also eine Maßnahme hast du angesprochen, damit es so gut bleibt wie am zweiten Spiel. Das muss man ja nochmal sagen. Im zweiten Spiel hat das ja wunderbar funktioniert, bei der WM eben auch. Was für andere Maßnahmen sind denn geplant? Also klar, ihr wollt euch regelmäßiger austauschen. Was schult man denn?
Also dass man mit den Clubs spricht,
konkret,
dass der Dialog offen bleibt, dass man da zumindest irgendwo eine einheitliche Linie auch hinbekommt, auch in der Sprachregelung in die Öffentlichkeit hinaus. Das Zweite, was ich mir wünschen würde, wäre, dass der Videoassistent natürlich auch insgesamt am öffentlichen Fokus verliert, dass nicht so sehr das Schiedsrichterwesen im Fußball eine Rolle spielt, sondern der Fußball selbst mit schönen Spielszenen und coolen Toren, weil das ist der Fußball und ich denke mal, das ist das, was auch die Fans bewegt, dass man zu viel auch medial über den Videoassistenten berichtet und dass das auch bei den Berichterstattungen zu sehr im Fokus steht.
Also der Wunsch eigentlich, ne, so wie wir es früher mal immer gesagt haben, ne, wenn man den Schiedsrichter gar nicht gesehen hat, ne,
ja, das
dann hat er eine Superleistung.
Ja. Deswegen ist er im Keller.
Nein, der Schiedsrichter, nicht der Videoassistent. Ich finde, wir gehen jetzt ins Erzgebirge. Erdgeschoss. Wir haben auch die Fans gefragt. Gut, was haben wir denn für Antworten bekommen?
Da bleiben wir jetzt hier auf einer Ebene. Genau. Ja, ja, also ich muss sagen, natürlich hat das, was Moritz erklärt hat aus dem Hockeysport, das hat für sehr viel Interesse und auch Zuspruch gesorgt. Macht also anscheinend wirklich auch Sinn, da in andere Sportarten mal reinzuhören. Vielleicht kann man den Austausch noch etwas intensivieren. Ansonsten geht es tatsächlich darum, um ja wieder Respekt herzustellen, vielleicht auch durch klare hierarchische Strukturen. Justin sagt da, meiner Meinung nach haben unsere Schiris gute Qualitäten, das will er nochmal betonen, aber die Angst bremst sie, weil eben so viel abgepfiffen wird und der Videoschiedsrichter dann das alles auch noch verstärkt. Und in eine ähnliche Richtung geht Ines, die eben auch sagt, ja, die Schiedsrichter sind da mittlerweile verunsichert, haben Schiss, und sie hält da nicht mehr so viel davon. Der Videobeweis macht die Bundesliga nicht gerechter, sagen 61% in unserem Live-Voting, aber es wurde heute eben auch schon vieles angesprochen, was man noch bedenken und verbessern will. Deswegen geben wir doch dem Ganzen eine Chance, schließen das Thema damit ab und landen noch bei unseren Spenden. Wollen wir ja nicht vergessen. Ins Phrasenschwein heute von der Tankstelle Trainer SV Niederndorf Tirol. Dankeschön. Und vom Toto Club Gleis 5 Weingut Glöckler. Auch hier gab es Spenden. Und Check 24 verdoppelt wie immer. Danke.
Ja, wunderbar. Da haben wir uns. Ihr habt überhaupt nicht einbezahlt.
Das fällt mir. Das
ist echt ein bisschen, ja, ne?
Wenig. Ja,
ein bisschen schwach, muss man sagen.
Eine Sendung?
Ja.
So, was wünschen wir uns? Was nehmen wir mit vom heutigen Sonntag? Wir wünschen uns mehr Fannähe. Wir wünschen den Schiedsrichtern, ne?
Ja, mehr gute Respekt, sag ich mal. Ja, mehr Respekt.
Ja. Mehr Respekt wäre nicht schlecht.
Und gerechte Entscheidungen, oder?
Ja.
Ja, Marcel?
Ja.
D'accord?
Da absolut.
Ja. Gut, dann bedanke ich mich bei euch ganz, ganz herzlich. So. Kommt auch schon was zu trinken. Kann man ruhig auf Ex trinken. Ne? Ist alkoholfrei. Macht ja keine Sorgen. So, heute Abend. Wer glaubt denn, dass wir nicht gewinnen heute Abend?
Ich gucke jetzt nicht.
Das spielt ja keine Rolle, ob du guckst.
So.
Die spielen ja ohne dich. Mittlerweile hätten sie früher nicht gewagt.
Nee, aber jetzt das Spiel heute ausgeht.
Ja? Ja. Okay, gut. Also, dann schönen Sonntag. Viel Spaß jetzt. Danke, Moritz. Du musst auch gleich noch zum Hockey. Viel Spaß jetzt mit ADAC GT Masters. Clara Valentina meldet sich jetzt.